Ganz herzlich willkommen zur 100. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Für die heutige 100. Episode habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich Frau Professorin Dr. Ute Liwitzka. An ihr ging in den letzten Wochen und Monaten kein Weg vorbei, denn sie wurde von der Presse völlig überrannt. Frau Dr. Liwitzka wurde nämlich zum 1. November 2024 auf die bundesweit erste Professur für Suizidologie und Suizidprävention berufen. Diese wurde als Stiftungsprofessur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main eingerichtet. Ute Liwitzka wurde 1972 geboren, ist also heute 53 Jahre alt. 2004 promovierte sie zur Frage der Veränderung von Neurotransmittern bei suizidalen Personen. Anschließend wurde sie Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Von 2008 bis 2010 war sie Oberärztin an der psychiatrischen Akutstation und 2010 bis 2012 war sie Visiting Assistant Professor an der Dalhousie University in Kanada und forschte zu Kindern von Eltern mit bipolarer Störung. Danach kehrte sie nach Dresden zurück und habilitierte sich 2018. Dabei beschäftigte sie sich mit dem Einfluss von Lithium auf Suizidalität und affektive Störungen. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Dr. Liwitzkas und mein Gespräch. Und ich begrüße ganz herzlich jetzt Frau Professorin Dr. Ute Liwitzka. Und Frau Liwitzka, Sie sind jetzt die 100. Folge, also mein absoluter Ehrengast zu dieser besonderen Folge. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich.
Ah, das ist ja großartig. Das freut mich sehr. Und es ist auch für mich eine Ehre, in der 100. Folge dabei sein zu dürfen. Das ist toll.
Ja, eigentlich ist es ja wahnsinnig traurig, dass es schon so viele Folgen gab. Und sicherlich werde ich das auch bis zum Ende meines Lebens machen können, weil, ich meine, wem sage ich das? Aber es sind ja so viele Suizide, die jedes Jahr geschehen. Und ich habe jetzt gelesen, dass man inzwischen sagt, dass bis zu 135 Menschen im näheren oder weiteren Umfeld von einem Suizid betroffen sind.
Ne? Mhm. Genau. Ja. Also die alten Daten haben ja mal gesagt, eher so 6 bis 10, die so ganz nah dran sind. Das ist auch so, dass ja sozusagen der kleine Kreis eher eine kleinere Anzahl von Menschen ist. Aber tatsächlich es viel, viel mehr sind, als man immer gemeinhin so im Kopf hatte. Und da wäre mein Beispiel tatsächlich ein Schülersuizid. Da ist die komplette Schule betroffen und zwar wirklich nachhaltig. Allein an solchen Fällen kann man sehen, dass es eine große Anzahl betrifft und weshalb wir uns eben auch darum kümmern müssen und sollten, ist, dass eben die Angehörigen und die Hinterbliebenen und auch Zeugen etc. ja eigene Suizidalität entwickeln können. Wir wissen auch aus Studien, dass die Angehörigen tatsächlich ein eigenes erhöhtes Suizidrisiko haben.
Ganz genau. Suizid ist ansteckend.
Genau.
Ganz genau. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie kam das jetzt mit Ihrer Professur überhaupt zustande?
Naja, das ist eine, finde ich, nette Geschichte. Und zwar habe ich viele Jahre in Dresden versucht, eine solche Professur einrichten zu lassen. Tatsächlich primär gar nicht für mich, sondern ich dachte, das Thema ist wichtig. Und Dresden hat eine Tradition. Dresden hat 1967 im Grunde genommen die erste Einrichtung in Deutschland gegründet, nämlich einen sogenannten suizidgefährdeten Fürsorgeberatungsdienst. Ein total sperriges Wort. Das hat der damalige Klinikdirektor Erik Lange initiiert, weil er sehr schnell erkannt hatte, er war vorher zu Besuch bei Erwin Ringel in Wien, wie wichtig die Versorgung von Menschen in suizidalen Krisen und vor allen Dingen aber auch von Menschen nach einem Suizidversuch ist. Das war im Grunde genommen die erste Einrichtung in Deutschland und es ging dann weiter mit der Suizidforschung und Geschichte darüber, die ungewöhnlich war, weil eben in der DDR eigentlich keine Suizide sozusagen stattfinden durften, offiziell gleich gar nicht. Und mein Mentor Werner Felber aber eben genau unter diesen Umständen Suizidforschung gemacht hat. Und deswegen fand ich, Dresden ist die Stadt, in der eigentlich dafür eine Professur etabliert werden müsste. Das passierte aber nicht, obwohl ich sehr viel versucht habe. Und dann habe ich in meinen Vorträgen immer gesagt, also als fiktive Geschichte, ich wundere mich darüber, dass es in Deutschland Professuren für translationale Rotohrmäuse gibt, aber eben nicht für dieses Thema. Und mein jetziger Chefprofessor Andreas Reif hier in Frankfurt, der hat das, glaube ich, irgendwann mal gehört und hat sich vermutlich gedacht, kann ich ihn mal fragen, ja stimmt, das müssen wir ändern. Und er ist dann losgezogen und hat, ist natürlich hier in Frankfurt auch wieder anders möglich, über Stiftungsmittelgeber dafür gesorgt, dass insgesamt 3 Stiftungen im Grunde genommen diese Professur ermöglichen. Mhm. Und dann war das für mich auch gar keine große Überlegung im Sinne von dieses Angebot und ich bewerbe mich und dann geht es natürlich trotz alledem alle diese Hürden, die es in einem ja öffentlichen Verfahren gibt. Aber das habe ich dann geschafft und jetzt bin ich total froh, dass ich hier bin.
Ja, das sind wir natürlich alle sehr. Genau. Haben Sie denn in Ihrem persönlichen Umfeld auch Erfahrungen schon mit Suizid gemacht? Oder wie kam Ihre Spezifizierung
auf? Ja, die Frage kriege ich tatsächlich auch immer mal gestellt. Und da erzähle ich die Geschichte, dass ich nicht eine ganz nahe Erfahrung hatte. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind, da muss ich ungefähr 5 gewesen sein, vielleicht 6, die Nachbarin, die bei uns gegenüber wohnte, also das war so eine Reihenhaussiedlung und die Nachbarin hat sich das Leben genommen. Und ich habe ein Bild noch von dieser Frau im Kopf als eine frühe Erinnerung. Ich habe irgendwann die Methode mal erfahren, wie es damals so üblich war. Ich erinnere keine Details. Also ich war ja nicht als Kind, hat man ja sowieso die Leute, also Kinder wurden ja ausgeschlossen aus solchen Gesprächen. Aber was ich erinnere ist, dass auf dieser gesamten Nachbarschaft, und ich beschreibe das immer so, eine Schwere lag. Ja. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist aber eine früh verankerte Erinnerung bei mir. So ein Gefühl von Schwere, Traurigkeit. Ja. Und das ist meine früheste Begegnung. Und dann ist es aber eher wieder, und das ist ja auch häufig so, mein Mentor gewesen, Werner Felber, der mich zu diesem Thema gebracht hat. Ich habe mir meine Promotion darüber geschrieben oder über ein suizidologisches Thema geschrieben. Und dann hat mich das gefesselt, auch natürlich der Mensch, sozusagen Werner Felbers, ein Professor, der noch, ich würde den praktisch noch als so Universalgenie einordnen, der so unfassbar viel weiß über Geschichte, über Kunst, über eben das Thema Suizid selbst. Und Persönlichkeiten können ja schon nachhaltig beeindrucken. Und ich glaube, das hat sehr auf mich abgefärbt, dass diese Begeisterung für das Thema mich dann auch so gepackt hat und bis heute besteht, zum Glück.
Ja.
Und manchmal macht mir das Angst, weil ich denke, gut, ich bin Psychiaterin, das Thema kommt noch in meinem Leben. Also tatsächlich den Gedanken hatte ich an der einen oder anderen Stelle mal, den mag ich gar nicht so sehr aufkommen lassen. Aber so die Frage, warum ich mich so sehr mit diesem Thema beschäftige, auch diese Überlegung, vielleicht kommt das erst noch auf mich zu. Also auch die hatte ich schon.
Ja, ist ja tatsächlich auch wirklich nicht ausgeschlossen. Also ich bin immer ganz erstaunt über Menschen, die erfahren, was ich so mache und was mir passiert ist, die dann sagen, nee, also das in meinem Umfeld nicht. Und dann sage ich immer, ja, aber denk mal 2 Minuten drüber nach. Mhm. Ich bin mir sicher, dass du jemanden kennst. Und dann kommt immer, stimmt, hier mein Onkel, mein Opa, die Nachbarin oder wie auch immer. Ja. Ich in meinem eigenen Umfeld habe, glaube ich, 6 Suizide, also wirklich von nahen. Also es ist wirklich, es ist einfach furchtbar. Mhm. Und es ist ja auch wirklich so, dass sich eigentlich so, ich glaube, man sagt seit den 80ern, die Zahlen nicht wirklich verändert haben. Ne? Es sind immer so um die 10.000 pro Jahr oder doch?
Naja, von den 80ern bis zum ungefähr Anfang 2000er schon, da haben sie sich halbiert. Wir hatten nämlich früher fast 20.000 Suizide in Deutschland. Aber seit den eben 2000ern passiert nichts mehr und wir haben jetzt aber seit 21 wieder eine Trendwende, wenn man das so nennen darf. Okay. Von 21 zu 22 sind die Suizidzahlen um 9,8 und von 22 zu 23 um 1,8% gestiegen. Und da gibt es natürlich Vermutungen, woran das liegt. Die erste ist, wenn ich auch andere Menschen dazu frage, ist, na ja, das ist hier Corona und Krisenkrieg und Katastrophen und da mag auch was dabei sein, aber tatsächlich sehen wir Suizidologen den größeren Anteil dieser Zunahme eher in der Zunahme der Suizidassistenzen begründet. Die sind ja seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil möglich, also legal. Und die Sterbehilfeorganisationen postulieren ihre eigenen Zahlen und sagen, die haben sich verdreifacht bis vervierfacht seit 2020. Und unser Problem ist, dass die nicht separat erfasst werden. Das heißt, jede Suizidassistenz wird in dieselbe Kategorie geworfen wie die normalen, in Anführungsstrichen, Suizide. Und deshalb können wir nicht auseinanderklamüsern, zahlenmäßig, wie hoch diese Steigerung ist, die dadurch bedingt wurde. Wir glauben aber, dass das der größere Teil ist. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann die Altersstruktur anschauen, dann sind das eher mittelalte bis alte Frauen. Und das ist genau die Gruppe, die von der Suizidassistenz auch angesprochen wird.
Ja, aber woran liegt es, dass diese Zahlen nicht separat erfasst werden? Das wäre ja mal ziemlich schlau eigentlich.
Das wäre ziemlich schlau und in meiner Vorstellung, vielleicht ist die naiv, müsste das auch ziemlich leicht sein, nämlich indem man einfach auf der Todesbescheinigung ein extra Kreuz setzen lässt. Aber das ist wieder Ländersache, das gehört ins Friedhofs- und Bestattungsrecht. Da hat jedes Bundesland eine eigene Regularien und da führt wie immer in unserer bürokratischen Welt nicht zu schnell ein Weg rein, das zu vereinheitlichen oder das für Gesamtdeutschland durchzusetzen. Mhm. Aber das ist eine unserer Forderungen und da bleiben wir auch dran, weil einerseits fordert die Politik, zumindest in diesen Gesetzentwürfen, die wir dazu hatten, die ja gescheitert sind, dass es ein Monitoring geben muss, wenn wir jetzt schon dieses unfassbare Urteil vom Bundesverfassungsgericht haben. Und andererseits muss sie aber auch die Bedingungen dafür schaffen, dass man es monitoren kann. Sprich, wir brauchen die Daten dazu, sonst kann ich ja gar nichts sagen.
Ja, ja, eben, ganz genau. Ja. Mhm. Und worauf führen Sie zurück, dass sich dann in den 80ern da die Zahlen so halbiert haben? Mhm.
Das wird tatsächlich sehr in Verbindung gebracht mit einer Verbesserung der psychiatrischen Versorgung, mit einem besseren Erkennen psychiatrischer Erkrankungen. Und die psychische Erkrankung selbst ist nun einmal ein wesentlicher Risikofaktor, nicht der einzige. Und eine psychische Erkrankung allein macht das natürlich auch noch nicht aus, aber das ist in den 80er Jahren durch alle, auch wenn man sich Psychiatriegeschichte anguckt, sowas wie die Psychiatrie-Enquete und andere Initiativen, das ist maßgeblich besser geworden. Und ich glaube, da liegt der größte Teil der Senkung der Suizidzahlen tatsächlich in dem Bereich oder sozusagen mit dem Grund dahinter. Mhm.
Und wie sieht denn eigentlich so ein Alltag von Ihnen aus? Also Sie werden ja natürlich, haben Sie mir ja auch geschrieben, total überrannt von der Presse seit Beginn der Professur. Das ist ja klar. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich in Ihrem Alltag jetzt gar keine Zeit mehr, sich wirklich mit der Forschung zu beschaffen oder befassen. Oder?
Naja, ich versuche es gemeinsam mit meinen Kollegen tatsächlich trotzdem. Aber es ist auch hier wieder ein sehr mühsames Geschäft, weil um forschen zu können, braucht man erstmal Drittmittel oder überhaupt Geld. Hm. Da ist ein Teil dieses Geschäfts ist tatsächlich, Geschäfts in Anführungsstrichen, dass man Anträge schreibt und geführt von 100 Anträgen, die man schreibt, geht einer durch, wenn man Glück hat. Ja. Das heißt, man geht echt in Vorleistung, man muss unfassbar viel Zeit dafür aufwenden, für einen Outcome, von dem wir nicht wissen, ob es klappt. Da sind wir stetig dabei, tatsächlich auch für ganz verschiedene, unterschiedliche Themen. Es gibt jetzt einen Antrag, der vom Bundesgesundheitsministerium, gab es eine Ausschreibung, da haben wir uns beworben. Für einen Antrag, den wir gestellt haben, sieht es ganz gut aus, noch nicht endgültig, aber zumindest haben wir ein positives Signal. Und parallel gucken wir tatsächlich immer weiter, wo kriegen wir neue Mittel her. Darüber hinaus ist Forschung in einem ganz kleinen Rahmen auch möglich an der Universität durch die Vergabe von Doktorarbeitsthemen. Und da versuche ich gerade hier in Frankfurt eine Gruppe aufzubauen, weil tatsächlich, wenn ich ja auch Lehre machen darf und nach der Lehrveranstaltung zum Beispiel junge Studierende zu mir kommen und sagen, boah, das Thema interessiert mich, ich würde gerne meine Doktorarbeit machen, dann bin ich sehr froh, weil ich das toll finde, wenn sich Menschen für dieses Thema begeistern. Ich bekomme aber auch von außerhalb Anfragen von Menschen, die vielleicht sogar schon gestanden im Beruf sind und die promovieren wollen. Da müssen wir gucken, tatsächlich jetzt auch hier erst in Frankfurt, wie das möglich ist, weil auch da hat jede Universität ihre eigenen Bedingungen. Aber darüber sind zum Beispiel so kleine Forschungsthemen, die man bearbeiten kann, möglich. Ne? Also gerade klinische Themen, dass wir schauen, wie geht man denn mit dem Thema Suizidalität in anderen medizinischen Einrichtungen um? Was passiert in der Onkologie? Was passiert in der Neurologie? Mhm. Da ploppt ja überall dieses Thema auf, aber wird ja vor allen Dingen nicht wissenschaftlich untersucht, weil die Kollegen andere Themen auf dem Schirm haben. Und das kann man zum Beispiel super gut im Rahmen von so kleineren Arbeiten machen. Das ist auch ein Feld.
Aber ich bin wirklich erschrocken darüber, dass ein Thema, was so unter uns ist, was so akut ja seit Jahrzehnten, also oder seit Jahrhunderten ja im Grunde ist, dass das wirklich von Förderanträgen und Mitteln und so weiter abhängig ist. Das ist doch ein so präsentes Thema, was wirklich da so sehr darunter leidet. Das ist katastrophal. Ne?
Und das ist wirklich auch, da bin ich immer erstaunt, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen und wenn wir gucken, was andere Länder, die nicht unbedingt mal höhere Suizidraten haben, was allein die für Forschungsmittel in die Hand nehmen. Und das sind natürlich auch, das sind ja immer Mischfinanzierungen, da sind Stiftungen dabei, da sind manchmal auch Spenden dabei, aber da ist eben auch ein großer Teil vom sozusagen staatlich finanzierten Projekten dabei. Ne? Also die Politik in anderen Ländern hat erkannt, Suizidforschung muss auch staatlich unterstützt werden und da weiß ich nicht, was hier in Deutschland möglich ist. Wir haben ja so ein bisschen es stimmt mich zuversichtlich, dass das Thema jetzt mehr in der Politik angekommen ist. Wir haben ja eine Strategie seit Mai letzten Jahres. Wir haben auch einen Gesetzentwurf für ein Suizidpräventionsgesetz, was im Bundeskabinett verabschiedet wurde, was allerdings noch nicht gut ist. Das heißt, das muss noch wirklich noch verändert werden. Aber zumindest ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Politiker erkannt haben, okay, Suizidprävention / Forschung ist auch eine gesamtgesellschaftliche / politische Aufgabe. Ja. Also da dürfen wir nicht locker lassen, weil gerade nun mal wieder in diesen Zeiten, wo wir Geld für viele andere Dinge in die Hand nehmen, ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass alles, was mit sowieso, das befürchten, glaube ich, viele Menschen, sozialen Leistungen zu tun hat, unter den Tisch gekehrt wird, beziehungsweise eben auch gerade was Prävention, und das ist nun mal, ne, mit Prävention kann ich keine Wählerstimmen gewinnen, weil die Effekte eben ja eher sehr langfristig sichtbar sind. Es gibt diesen Spruch, there is no glory in prevention, und das ist so, ne? Politiker zu finden, die sich dafür stark machen, ist schon auch gar nicht so einfach.
Ja, das glaube ich. Welche Länder sind da die Vorreiter?
Also mein Beispielland ist tatsächlich immer Australien. Australien hat jetzt vor wenigen Wochen wieder eine offizielle Pressemitteilung von der Regierung veröffentlicht, wonach das jetzt neu aufgelegte nationale Suizidpräventionsprogramm mal sage und schreibe 69 Millionen Dollar der Staat in die Hand nimmt, wo ich denke, boah, da schlackern mir die Ohren.
Ja.
Korea macht sehr viel, auch tatsächlich aber die, also Südkorea hat eine wahnsinnig hohe Suizidrate, eine mit der höchsten in der Welt, und die haben auch, die haben jetzt unfassbar viel staatliche Anstrengungen unternommen oder unternehmen die, um die Suizidzahlen zu senken. Aber auch europäisch in anderen Ländern, Skandinavien, Norwegen ist ziemlich früh vorangegangen. Die haben sehr früh Präventionsprogramme tatsächlich auch auf der politischen Ebene implementiert. Das heißt, da gibt es praktisch so etwas wie eine nachhaltige, stetige Förderung dieses Themas.
Mhm. Gibt es eigentlich, das frage ich mich immer, ich bin ja nur Laie, aber in Dritte Weltländern zum Beispiel, wo es den Menschen ja nachweislich wirklich extrem dreckig geht, wie sind da die Suizidzahlen im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel?
Die sind deutlich höher. Also alle niedrig ökonomischen Länder haben die höchsten Suizidraten. Das ist die WHO veröffentlicht ja die Zahlen. Es gibt auch ein sehr guten Bericht, der ist allerdings nun auch schon wieder ein paar Jahre alt, von 2014. The Global Imperative heißt ja, das Abruf war auch in Deutsch von der WHO-Seite. Und die haben so alle Länder aufgeführt, im Übrigen auch die Statistik von den meisten Ländern, von denen man Zahlen bekommt. Es gibt ja immer auch noch Länder, die da so statistisch nicht so ganz sozusagen die veröffentlichen wollen. Aber da ist ganz klar, dass die niedrig ökonomischen Länder, heißt das so korrekt, dass die die höchsten Suizidraten haben. Das heißt, und das, glaube ich, sehen wir wieder sehr im Zusammenhang mit der Versorgung von Menschen auch mit psychischen Erkrankungen und aber eben auch genau diese Bedingungen, die Sie ansprechen, Armut, also sozusagen soziale Sorgen, weil es keine Sicherungssysteme gibt und all das macht was. Und da könnte man natürlich maßgeblich die Suizidzahlen senken, indem man die Versorgung verbessert beispielsweise. Ja. Mhm.
An wem forschen Sie denn oder wie forschen Sie? Denn Sie können ja im Prinzip, wenn ein Suizid geschehen ist, ist es ja zu spät. Also Sie, Sie können natürlich die Erkrankten, die sich in Kliniken aufhalten oder die vielleicht in irgendwelchen Programmen freiwillig teilnehmen, an denen können Sie forschen. Sprechen Sie aber auch mit dem Umfeld, nachdem ein Suizid geschehen ist? Oder wer sind Ihre Forschungsobjekte?
Tatsächlich querbeet alles. Also wir fangen ja an und ich habe ja, bevor ich jetzt nach Frankfurt gekommen bin, auch noch andere Stellen besetzt und mich sozusagen im Rahmen vom bis hin zu ehrenamtlichem Engagement, aber auch bis hin zu Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin, zum Beispiel im Werner-Felber-Institut, haben wir versucht, in verschiedenen Bereichen tätig zu werden. Also das geht los, dass wir ein großes Interesse haben tatsächlich an Velin-Daten. Es gibt eine sogenannte Klinik-Suizid-Datenbank, die wir entwickelt haben, wo wir Kliniken, es ist ja freiwillig, motivieren, auffordern, immer wieder Türklinken putzen, sagen, bitte gebt die Daten eines stattgehabten Kliniksuizides ein, weil pro Klinik ist das zum Glück ein sehr seltenes Ereignis, aber es kommt eben vor, was wirklich die Katastrophe ist, auch tatsächlich für die Angehörigen, weil man ja denkt, boah, jetzt ist doch mein Partner in der Klinik, jetzt wird es doch besser und dann nimmt der sich oder die sich das Leben, das ist wirklich furchtbar. Ja. Aber weil es pro Klinik nur seltene Ereignisse ist, können wir wenig gut sagen, über die Umstände etwas sagen und wir können wenig gut ein Muster erkennen. Und deshalb haben wir vor vielen Jahren gesagt, Mensch, lasst uns eine Datenbank entwickeln, eine Zentrale, die diese Fälle sammelt und dann die Chance hat, überhaupt Muster zu erkennen und dann eben auch Prävention zu verbessern. Und es gibt mittlerweile, ich glaube, um die 140 Kliniken, die da freiwillig mitmachen, die ihre Fälle eingeben. Und da machen wir einmal im Jahr eine Auswertung, analysieren, spielen das auch den Kliniken zurück, dass die auch was davon haben. Mhm. Haben das jetzt auch letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt einmal veröffentlichen können. Das heißt, da geht es sehr um Daten, aber eben aus den Daten heraus überhaupt erstmal erkennbar, was passiert da eigentlich, wo passiert das, welche Bedingungen sind da vielleicht vorliegend, um Prävention für die Kliniken zu verbessern. Das ist ein Feld. Dann haben wir in Sachsen ein großes Projekt gehabt, was auch immer noch so ein Stückchen weiterläuft, weil wir das so wichtig finden. Das ist eben auch wieder eine Datenbank aufzubauen für Hotspots oder sogenannte High-Risk-Places. Mhm. Wahrscheinlich wird einem ein Bauwerk einfallen oder ein Naturdenkmal, wo er weiß, dass dort es vielleicht sogar schon Häufung von Suiziden gab. Es gibt aber in ganz Deutschland keine einzige Stelle, die diese Fälle sammelt. Und es gibt vor allen Dingen keine Stelle, die dann sagt, okay, dieses Bauwerk muss gesichert werden. Folgendes schlagen wir vor. Und wenn es denn zu einer Sicherung käme, schauen wir auch darauf, wie sich die Suizidzahlen dort und in der Umgebung verändern oder wie sich das, wie sich es verändert. Mhm. Das ist ein Projekt, das hoffen wir zum Beispiel auf ganz Deutschland irgendwann mal ausrollen zu können, weil auch das ist eigentlich Grundlage, ne? Dass wir bestimmte Daten haben, weil wir sonst ja irgendwie total im Dunkeln tappen.
Ja.
Und das ist aber eher so ein bisschen theoretisch, weil ne, Bauwerke und so weiter, Daten, Banken, das klingt ja alles sehr dröge. Mit Hinterbliebenen arbeite ich auch oder habe gearbeitet, zum Beispiel auch im Rahmen einer Doktorarbeit, wo eine Doktorandin einen ersten Teil eine Umfrage gemacht hat. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern damals vielleicht sogar dabei war. Wir haben das über die Argus-Gruppen, über Bayreuth streuen lassen. Da gab es einen großen Rücklauf, das war großartig. Und dann haben wir in den Argus-Gruppen in Dresden, in Chemnitz und in Berlin auch noch persönliche Interviews geführt. Da kam nun gerade wieder Corona dazwischen, das war alles wieder ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, weil wir wissen wollten, also so Grunddaten wissen wollten, wie lange Teilnehmer zum Beispiel in der Argus-Gruppe sind, welche Angehörige verstorben ist und so weiter. Und da kam zum Beispiel die Erkenntnis raus, also Argus, die Arbeit ist unfassbar wertvoll, die muss gefördert werden. Es gibt einen Bedarf, zumindest nach dieser Untersuchung, für ein Angebot, was auch mal, nicht permanent, weil Argus ist klassische Selbsthilfe, aber vielleicht punktuell mal eine therapeutisch geleitete Gruppe anbietet. Mhm. Das haben wir zum Beispiel erfahren, was ich auch sinnvoll finde, ne, wenn zumindest punktuell mal ein Profi mit dazukommt und im Sinne von Hintergrundwissen, Aufklärung und was auch immer da mit einbringen könnte, fände ich hilfreich. Wir haben auch gesehen, dass es einen Bedarf gibt für ein spezielles Angebot für Kinder, wo sich Geschwister und oder Eltern das Leben genommen haben. Das gibt es meines Wissens auch heute noch nur in Berlin ein Angebot. Ansonsten gehen Kinder immer in die herkömmlichen Trauergruppenangebote und die sind ja aber nicht spezifisch für das Thema Suizidalität ausgelegt. Da gäbe es einen Bedarf. Und was wir mit der Arbeit noch gesehen haben, ist, dass natürlich die psychische Belastung bis hin zu auch eigenen psychiatrischen Erkrankungen und daraus folgend Behandlungsnotwendigkeiten, dass das weit verbreitet ist. Und das haben wir jetzt mit den Daten praktisch auch für Deutschland so ein Stück zeigen können. Natürlich auch hier wieder für ausgesuchte Gruppen. Das kann man nicht generalisieren auf die gesamte Bevölkerung, aber das haben wir in dieser Arbeit gesehen. Also das war ja Ihre Frage, ob wir auch mit Angehörigen forschen. Das tun wir. Und das ist auch ein Thema, was ich versuche immer mitzudenken für zukünftige Projekte, ne? Also was kann man da noch tun, wie kann man da Prävention verbessern, weil das ist eine Zielgruppe, die sonst ja erstmal durchs Raster fällt, ne? Weil primär ist man ja Angehöriger und kommt ja dadurch nicht erstmal sofort selbst ins Hilfesystem, aber es wäre gut, wenn es da auch ein Hilfesystem gäbe, bevor es dann eben zur Entwicklung von eigenen richtigen Problemen kommt.
Ja, ich bin auch immer der Meinung, dass wirklich Aufklärung oder sagen wir mal anders, also ich mache die Erfahrung, dass eben, wo Sie gerade Kliniksuizide ansprechen, dass auch katastrophal von den Kliniken damit umgegangen wird, was die Angehörigen angeht, nämlich es besteht überhaupt gar kein Interesse daran, mit den Angehörigen darüber zu reden. Am liebsten würde es alles unter den Teppich gekehrt. Und auch was Suizide angeht, die an Schulen passieren. Also ich habe jetzt gerade mein zweites Buch genau darauf fokussiert, nämlich ein Buch von betroffenen Jugendlichen für betroffene Jugendlichen, weil auch in Schulen, die Lehrer wollen nicht darüber reden, nein, hier werden keine Wunden mehr aufgerissen, hier wird am liebsten gar nicht darüber geredet. Und ich bin so sehr der Meinung, dass eigentlich schon ab Grundschulalter aufgeklärt werden müsste. Ne? Und ich meine natürlich, das scheitert wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das jemals überhaupt
stattfinden wird, aber da sind wir ja auch zugange und nicht nur wir, zum Glück, da gibt es auch viele Sachen. Vielleicht die zwei Sachen. Das mit den Kliniksuiziden ist ein Thema, was ich versuche im Rahmen der unsere große Fachgesellschaft, die DGPPN, hat ein Referat Suizidologie und wir versuchen, dieses Thema dort voranzubringen, genau mit der Erfahrung auch, dass die Kliniken, jede Klinik macht, positiv gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen, was sie meint, machen zu können. Aber das Thema sozusagen als solches wirklich auch in den Mittelpunkt, als Schwerpunkt zu stellen, das ist oft nicht vorhanden. Das geht schon damit los, dass es in Kliniken, wenn ich durch das Land reise und Vorträge halte und danach frage, und ich frage, gibt es denn für Menschen in suizidalen Krisen oder nach Suizidversuch ein spezifisches Angebot in ihrer Klinik für dieses Thema, kriege ich in, ich sage jetzt mal gefühlt 98% ein Kopfschütteln, also nein. Und ich frage mich, warum nicht, weil wir auf der anderen Seite wissen, dass es validierte Psychotherapieprogramme sind. Das sind alles keine Wundermittel, aber das sind die wenigen Sachen, die wir eigentlich anbieten können, die spezifisch Suizidalität adressieren. Die sind validiert, die sind also wissenschaftlich untersucht, dass die wirksam sind, dass die helfen und die sind mit einem vergleichsweise kleinen Aufwand zu implementieren. Da gibt es ASIPS, ein Programm aus der Schweiz, da gibt es CAMS, ein Programm aus den USA und da gibt es RISE, das ist ein Programm aus Jena, von den Jena-Kollegen. Und wieso kann es sein, dass in einer psychiatrischen Klinik wir für alle möglichen Probleme Sonderangebote haben, so nenne ich es jetzt mal, ne? Wir haben Skillsgruppen, soziales Kompetenztraining, wir machen so viele Sachen, das ist alles gut und richtig, aber für unser Worst Outcome, nämlich Suizidalität bei Patienten, bieten wir nichts Spezifisches an, das kann doch irgendwie nicht sein. Ja. Das heißt, da versuche ich wirklich immer wieder und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sich das irgendwann ändern wird, dieses Bewusstsein zu schaffen bei den natürlich erstens Klinikleitungen, weil die müssen das wollen, dass eben jede Klinik da etwas, ein festes Schema etabliert auch. Und das ist ein wichtiges Thema, was Sie angesprochen haben, den Umgang damit, wenn es zu einem Kliniksuizid kommt. Und auch hier begegnet mir, wenn ich durchs Land reise, ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt Kliniken, die sind wirklich super gut vorbereitet im Sinne von, es gibt definierte Abläufe, wer wird wie wann informiert, wie wird mit Mitpatienten gesprochen oder eben, ne, wie wird das mit den Angehörigen gehandelt, und es gibt Kliniken, auch da, das kriege ich ja dann wieder auch aus der von Angehörigen wiedergespiegelt, es gibt Kliniken, die verweigern sogar ein Gespräch, und ja, das kann nicht, genau, das kann nicht sein, also ja, heute nicht mehr, nicht im 21. Jahrhundert, das heißt, da gibt es viel, aber das gehört auch, finde ich, zu meinen Dienstaufgaben, da bleibe ich auch dran. Und das zweite Thema mit der Schule ist ganz wichtig. Auch da sage ich in meinen Vorträgen immer, eigentlich, und jetzt möchte ich keinem mathematischen Menschen auf die Füße treten, sollten wir dafür sorgen, dass unsere Jugendlichen, zumindest Jugendlichen, nicht Dreifachintegrale lösen lernen, was ja vielleicht ganz wenige können müssen, sondern wir sollten Kindern und Jugendlichen Lebenskompetenzen beibringen. Und zu Lebenskompetenzen gehört für mich, wie kann ich Stress managen? Wie bleibe ich seelisch gesund? Was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht? Wie erkenne ich das? Was kann ich tun, wenn es meinem Mitschüler nicht gut geht? Wie helfe ich dem? Wo gibt es die richtige Hilfe? Und von mir aus auch noch lieber lernen, wie eine Steuererklärung zu machen ist, anstatt so viele andere Sachen, von denen wir wissen, dass sie bei dem Wissenszuwachs, den wir heute haben, überhaupt nicht mehr alles lernbar sind.
Ja.
Es gibt auch hier validierte Programme. Es gibt das JAM-Programm, das wird in München durch einen Kollegen sozusagen sehr gefördert. Es gibt in Sachsen, haben wir HeyLife ja entwickelt, auch ein validiertes Programm, auch wirksam, wo wir in Sachsen schon über 15.000 Jugendliche sozusagen damit diesen Workshop bekommen haben. Plus wir haben auch ein Programm für die Lehrerinnen und die Schulsozialarbeiter und die Pädagogen entwickelt. Ich weiß, hier in Frankfurt ist Tomoni beispielsweise unterwegs mit einem Programm für Lehrkräfte, weil selbstverständlich braucht es nicht nur die Kompetenzentwicklung bei den Jugendlichen und Schülern, sondern eben auch bei den Lehrerinnen. Ja. Und auch da wünsche ich
den Eltern.
Und den Eltern, genau. Ja. Wenn die Eltern, die wollen, tatsächlich sind die Eltern am schwierigsten zu erreichen, finde ich auch interessant. Beziehungsweise eben eine ausgestellte Gruppe, nämlich die, die irgendwie das Thema auf dem Schirm haben, aber viele Eltern kann man noch nicht damit erreichen. Auch da müsste sich irgendwas in Zukunft ändern. Aber auch hier wieder, ne, eigentlich ist das etwas, was in den Lehrplan gehört, und bis jetzt ist es freiwillig, und wenn eine Schule interessiert ist und die Lehrer offen oder der Direktor, die Direktorin, dann kommen wir dahin, aber es ist oft genug auch so, dass das nicht der Fall ist oder dass eben diese Vorurteile bestehen im Sinne von, oh Gott, wir wollen nicht drüber sprechen, weil dann bringen wir die Kids erst drauf, all so eine Sachen.
Ja, genau. Das in meinem riesigen Fragenkatalog, zu dem wir jetzt gleich kommen, ist auch eine Frage dahingehend, dass eben so viel Umfeld immer Angst vor diesem Werteeffekt hat. Mhm. Aber es gibt ja auch den Papageno-Effekt, der ja, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Zahlen drum? Ja, wahrscheinlich ja nicht. Also ich kriege ja so viele Nachrichten von wirklich schwerst Suizidgefährdeten, die den Podcast hören und die dann zum ersten Mal verstanden haben, ach guck mal, das ist ja wirklich richtig katastrophal lebensverändernd für die Hinterbliebenen. Also sehen sie dann von dem geplanten Suizid ab. Und das aber, da gibt es gar kein Verständnis darüber. Es heißt immer nur, ja, Werteeffekt. Und Robert Enke ist immer das Beispiel, was mir genannt wird. Ja, daraufhin haben sich so viele von Zug geschmissen. Und aber gibt es darüber irgendwie Erkenntnisse, dass jemand, der ja vorher nicht vorhatte, sich das Leben zu nehmen, der wird ja nicht denken, ach guck mal, Robert Enke hat sich von Zug geschmissen, ja, dann mache ich das auch mal. Also ist es naheliegend, dass die dann dadurch tatsächlich motiviert werden, sich wirklich das Leben zu nehmen, obwohl sie vorher den Gedanken noch gar nicht hatten?
Naja, also den Gedanken, sozusagen das, was Sie ansprechen, ist, ob einem Menschen, der mit dem Thema Suizidalität gar nichts zu tun hatte, ob der auf einmal durch eine Sendung oder durch eine Darstellung, durch einen Medienbericht aufgebracht wird. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ja. Aber ich habe ja in einer bestimmten Bevölkerungsebene sehr viele Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und das ist das, was der Werte-Effekt beschreibt. Menschen, die dann eher in demselben Altersspektrum sind, dieselben Belastungsfaktoren haben. Und wenn ich dann darüber berichte, noch dazu in dieser Art, dass ich keine Alternativen zeige, dass das sehr detailliert dargestellt wird und all das, dann kann das diese suizidale Entwicklung in diesem einzelnen Menschen befördern. Und das haben wir, das ist in der Wissenschaft gut repliziert. Das heißt, immer wieder konnte gezeigt werden in Studien, dass durch die Art der Berichterstattung tatsächlich mehr Menschen sich das Leben nehmen, als es passiert wäre, wenn die Berichterstattung anders gelaufen wäre. Heißt ja nicht, dass man nicht darüber berichten kann, sondern anders. Die Evidenz ist eindeutig und das ließ sich ja wunderbar zeigen bei früheren in den 80er Jahren Tod eines Schülers. Das war eine ZDF-Serie, ne, wo wir die Anstiege sehen. Dann tatsächlich bei der Medienberichterstattung von Robert Enke. Aus der neueren Zeit war es die Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht, die den Anstieg gezeigt hat. Und der Papageno-Effekt als Gegenbeispiel, den Sie ansprechen, auch da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Das Problem ist, wir können es schwieriger nachweisen. Es gibt diese wunderbare Geschichte von dem US-Rapper Logic, also ein Musiker, der einen Rap-Song kreiert hat. Und dieser Rap-Song, der Titel dieses Rap-Songs, ist die Nummer des Hilfstelefons in den USA gewesen. Die war zu dem damaligen Zeitpunkt eine irgendwie 10-stellige Nummer, heute ist die 3-stellig. Aber er hat diesen Song praktisch das erste Mal aufgeführt, sehr prominent bei den MTV Music Awards. Das ist also, wenn Sie das mal sich bei YouTube angucken, das ist unfassbar berührend, weil er tatsächlich auch für diese Performance Betroffene mit auf die Bühne geholt hat. Und dann hat er das an dieser Stelle und noch einmal sehr prominent gemacht. Und da konnte eine Forschergruppe aus Wien zeigen, Thomas Niederkotenthaler ist ja der Spezialist für Medieneffekte, die konnten zeigen, dass im Nachgang an dieses Erscheinen dieses Songs die Suizidrate in den USA um 5,5% gesunken ist. Problem ist, man kann keinen kausalen Schluss daraus ziehen. Das heißt, wir können nicht sicher sagen, dass Menschen, die diesen Song gehört haben, sich deshalb nicht das Leben genommen haben. Aber allein die Zahl 5,5% ist schon sehr viel unter unseren Statistiken. Plus, was gezeigt werden konnte, ist, dass die Anfragen bei dieser Helpline enorm gestiegen sind. Also, dass da der wahrscheinliche Zusammenhang sehr, sehr gegeben ist, ist, glaube ich, jedem klar. Und das ist so ein aktuelleres Beispiel für einen Papageno-Effekt. Ne? Das heißt, ich kann in dem Fall war es die Hilfetelefonnummer. Ich kann aber auch Beispiele zeigen, wie Menschen durch suizidale Krisen kommen und kann dann eher im Umfeld einen Schützeneffekt auslösen, nämlich eine Stärkung von, boah, der ist da durchgekommen, dem konnte geholfen werden. Ich gucke jetzt mal auch, wie ich Hilfe bekomme.
Ja, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, ne, da einen guten Mittelweg zu finden. Denn ich mache ja die Erfahrung bei den ganzen Betroffenen, die so, und ich selber, mir ging es auch so, dieses nicht sich trauen, darüber zu sprechen, was überhaupt passiert ist, beziehungsweise bis ins kleinste Detail, wie ist es überhaupt passiert. Und diese Vorwürfe muss ich mir ja im Zuge des Podcasts auch nach wie vor gefallen lassen, wie könnt ihr da so explizit drüber sprechen? Aber es ist so wichtig, weil ich weiß, dass es die ganzen Hinterbliebenen so sehr umtreibt und nicht ruhen lässt. Und eben, wir machen ja die Erfahrung, indem wir jetzt darüber sprechen, verhindert das doch wirklich einige Suizide. Aber eben, es ist sicherlich, wenn mehr Prävention geschehen würde und mehr Hilfsangebote da wäre, dann würde das wahrscheinlich mehr die Waage dann finden irgendwie. Ne? Weil ich habe natürlich immer ein schlechtes Gewissen, in Anführungszeichen, wenn ich mit Betroffenen so explizit darüber sprechen, aber es ist so notwendig.
Naja, das ist, also ich finde auch, es ist notwendig. Wir sollen und müssen auch darüber sprechen. Ich muss halt einfach schauen, erstens, welche Zielgruppe erreiche ich? Wer hört denn zum Beispiel diesen Podcast? Und im Sinne von, ich glaube, Sie haben ja eine Zuhörerschaft, die sehr aus dem Feld von Hinterbliebenen und Angehörigen kommen. Und da kann das Reden darüber unfassbar hilfreich sein, weil natürlich auch eine Verständnisebene da ist, die in anderen Austauschformen nicht da ist. Nur wenn wir zu viele Details schildern, wie eine Methode geklappt hat, denn es ist ja dann offensichtlich ein Suizid geschehen. Und das wird jetzt von jemandem gehört, der gerade drüber nachdenkt, ach, nehme ich die Methode oder die, die ist offensichtlich sicherer, dann kann, wir können es nicht ausschließen, dass irgendwo ein Mensch sitzt, der eben auch dadurch eher in die Richtung gelenkt wird, das wäre jetzt doch, ich verändere nochmal die Methode.
Ja.
Das ist nicht das Ansinnen von unserer Arbeit, auch von Ihrer Arbeit nicht, das weiß ich sehr wohl. Deswegen finde ich das trotzdem super und unterstütze es ja auch. Nur ich glaube, wir müssen immer gut drüber nachdenken an jeder Stelle, was berede ich wie, was bringe ich dann auch in die Öffentlichkeit, genauso wie auch da mahne ich immer so ein bisschen, dass ich zunehmend sehe, wie Menschen in Schulen gehen aus auch einer guten Intention heraus. Das heißt, sie wollen etwas Gutes tun, wollen mit Jugendlichen über Suizidalität sprechen. Aber tatsächlich ist gerade der Jugendbereich der einzige kritische Bereich, wo ich Suizidalität auch, ich nenne das jetzt induzieren, das heißt erstmalig hervorrufen kann. Ja. Und da muss ich wirklich vorsichtig sein. Das heißt, wenn ich das mache, sollte ich mir vorher gut überlegen, wie ist das System in der Klasse? Gibt es einen Vertrauenslehrer? Was kann ich tun, wenn ich merke, es geht einem Schüler nicht gut? Gibt es sowas wie eine Nachbereitung? Gibt es sowas wie ein Backup und so weiter? Ne? Also da bin ich eher, wo ich denke, ich finde jede Initiative super toll, wenn man sich das auf die Fahne schreibt, aber bitte gerade auch im Jugendbereich besonders vorsichtig sein.
Ja, genau. Zumal die aber auch ja inzwischen auch jeden Zugang zu allem haben. Ne? Das erschreckt mich auch immer so sehr, was man alles googeln kann. Also wie viele Geschichten höre ich, wo dann eben anschließend das Handy, der Computer und so weiter untersucht wurde. Und natürlich wurde nach allen Methoden gegoogelt. Und die werden ja überschüttet, eben auch in Serien, in Filmen, in allem. Also die können sich ja davor gar nicht eigentlich schützen. Deswegen ja, es muss so viel Prävention mehr stattfinden, ne? dass die irgendwie wirklich besser geschützt sind alle.
Absolut.
Ja. So, ich glaube, wir haben jetzt schon so lange, weil alles so interessant ist, was Sie sagen und was Sie machen. Ich komme jetzt zu meinem Fragebogen. Ich habe ja in meiner Community diverse Fragen eingesammelt. Dieser Fragenkatalog ist wahnsinnig lang. Wir arbeiten uns jetzt einfach Schritt für Schritt vor und wenn es uns dann reicht, dann fallen vielleicht ein paar Fragen hinten rüber. Ich lese die jetzt so vor, wie sie mir eingesandt wurden. Also ich habe sie jetzt nicht weiter geordnet, deswegen ich würde jetzt einfach der Reihe nach vorgehen. Die erste Frage ist, was genau passiert bei einer Depression im Gehirn? Gibt es immer einen Auslöser oder kann es einem auch völlig aus dem Nichts passieren, wie zum Beispiel Krebs?
Genau, also Krebs ist ja schon wieder auch nicht nichts, sondern das ist ja eine hohe Belastung, wenn ich die Diagnose bekomme. Aber was die Frage ja meint, ist, Depression, im Übrigen auch jede andere psychische Erkrankung, kann tatsächlich auch aus dem Nichts herausbekommen. Ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, ein Mensch, der einen super tollen Job hat, eine super tolle Familie hat, ein super tolles Einkommen hat, wo ich überhaupt gar keine Belastungsfaktoren sehe, wird schwer depressiv. Und wir sehen gerade diese Erkrankungen dann als sehr biologisch begründet, weil wir wissen, dass im Gehirn tatsächlich sehr, sehr viele Änderungen passieren. Es finden Veränderungen von den Botenstoffen statt. Da dachte man früher immer, es ist Serotonin und Dopamin. Heute weiß man, nee, da sind noch andere Botenstoffe, die da eine Rolle spielen. Aber bis hin zu strukturellen Veränderungen, bis hin zum, wie Nervenzellen sozusagen sich ja neu formieren und neue neuronale Netzwerke gründen, also so eine Nervennetzwerke gründen, all das kann verändert sein. Dann dazu kommen Erkenntnisse aus dem, zum Beispiel bezüglich des Stresshormonsystems. Das kann auch einfach, ohne dass ich jetzt eine Riesenbelastung haben muss, kann das praktisch aus dem Regelkreis oder der Regelkreis nicht mehr so funktionieren. Das wiederum kann eine Depression begünstigen. Also mit anderen Worten, ja, es gibt Depressionen und aber auch andere psychische Erkrankungen out of the blue. Das heißt, ohne erkennbare Ursache, ganz häufig in der klinischen Versorgung ist es eine Kombination. Das heißt, ich habe eine biologische Empfindlichkeit dafür, eine Erkrankung zu bekommen, in dem Fall eine Depression, plus ich habe Belastungsfaktoren in meinem Umfeld. Das können chronische Faktoren sein, wie eine andere körperliche Erkrankung, aber es können auch akute Ereignisse sein, wie eine Trennung, ein Jobverlust, eine finanzielle Krise und so weiter. Und ich sage, sowohl die psychische Erkrankung selbst als auch das Thema Suizidalität ist immer komplex. Es ist nie eine Ursache alleine, sondern es muss eine Vielzahl von Bedingungen vorliegen, bevor ein Mensch depressiv wird oder bevor ein Mensch suizidal wird.
Aber ich finde, die Kernaussage, die wirklich ja eigentlich jeder wissen müsste, ist eben dieses, wo keine Umstände oder keine Geschehnisse darauf hindeuten oder Auslöser sein könnten, sondern dass es wirklich eine Erkrankung ist, die, wie Sie gerade sagten, die einen aus dem Nichts ereilen kann. Denn dieses ganze, ja, der hat eine Trennung hinter sich und der müsste sich ja jetzt aber nur so zusammenreißen. Das ist ja das, warum eben das Ganze so tabu behaftet ist, beziehungsweise keinen Anklang irgendwie so in der Bevölkerung findet, sich da weiter mit zu beschäftigen. Und das ist ja die Kernmessage, die wirklich jeder verstehen muss, es ist eine verdammte Erkrankung, die jeden ereilen kann.
Ne? Genau, genau. Also das kann wirklich kommen und ich könnte Ihnen jetzt nicht eine Zahl sagen, wie viel Prozent das sozusagen aus der Gesamtgruppe der Menschen mit Depressionen ist. Trotzdem ist die andere Gruppe auch wichtig, weil wenn ich weiß, dass auch äußere Bedingungen ja eine Erkrankung hervorrufen kann, dann kann ich ja zumindest auch hier wieder mit der Prävention ansetzen und sagen, okay, was kann ich dafür tun, damit zumindest die äußeren Bedingungen nicht dazu führen, dass ich meine Depression kriege. Ich kann nichts oder wenig gegen mein biologisches Risiko tun, ne, wenn ich sozusagen das in die Wiege gelegt bekommen habe, aber ich kann ja zumindest versuchen, äußere Bedingungen zu beeinflussen, so es möglich ist, um das gar nicht erst dazu kommen zu lassen.
Ja. Haben Sie jetzt, die Frage steht nicht auf meiner Liste, die fiel mir aber jetzt gerade ein, haben Sie ein, da gibt es sicherlich keine Statistiken drüber, aber meine Erfahrung ist jetzt, und ich habe da auch mit einer Psychologin drüber gesprochen, dass bei den weiblichen Suiziden zu, also gefühlt 80% sexueller Missbrauch eine zugrunde liegt oder eine Rolle spielt?
Nee, ich kann Ihnen auch keine Prozentsatz sagen, aber tatsächlich ist das, was wir gut aus der Forschung wissen, ist, dass frühkindliche Traumatisierungen, Vernachlässigungen, Misshandlungen das Suizidrisiko deutlich erhöhen später. Ja. Das wissen wir. Das betrifft natürlich auch das männliche Geschlecht. Aber wenn wir uns anschauen, Missbrauchserfahrungen, gerade frühe, das glaube ich, habe ich jetzt auch keine Zahlen parat, aber sind natürlich viele Mädchen betroffen. Das erhöht das Risiko tatsächlich. Das wissen wir.
Ja. Die zweite Frage. Woher kommt der Verlust von Realität in einer suizidalen Phase? Und da steht hier in Anführungszeichen, ich bin nur eine Last. Die nächste Frage ist auch, was passiert im Gehirn bei suizidalen Menschen? Das kann man vielleicht auch zusammenfassen. Gibt es irgendwelche?
Ja. Also das, was im Gehirn passiert, ist genau dasselbe, was auch bei einer Depression passiert. Eine Vielzahl von Vorgängen. Auch hier können wir nicht das auf eine alleinige Struktur beziehen, sondern da gibt's ganz viele Dinge, die passieren, natürlich nicht nur im Gehirn, sondern auch im ganzen Körper. Und da gibt's ganz viele Befunde bis hin zu ein Überwiegen von bestimmten Markern des Immunsystems wird mit einem erhöhten Suizidrisiko in Zusammenhang gebracht. Also der ganze Körper und inklusive des Gehirns haben irgendwie da ihren Einfluss mit da drauf. Es ist auch hier wieder nicht das Alleinige. Jetzt überlege ich gerade die erste Frage, jetzt habe ich die schon glatt wieder vergessen.
Woher kommt der Verlust von Realität in einer suizidalen Phase, also dass Sie wirklich denken, Sie sind nur noch eine Last und alle anderen sind besser
dran? Das ist so eine klassische Entwicklung, die muss aber auch nicht bei jedem Menschen vorkommen. Wir haben verschiedene Modelle, die beschreiben einerseits, warum überhaupt Suizidalität beschreibt und das trifft gerade, was Sie jetzt erwähnt haben, das Modell nach Joyner. Thomas Joyner hat beschrieben, dass bevor ein Mensch suizidal handeln kann, exakt drei Bedingungen vorliegen müssen. Und zwei von diesen Bedingungen haben sehr viele Menschen, nämlich vor allen Dingen die auch mit psychischen Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen. Aber nicht alle haben diese dritte Bedingung. Deswegen ist auch hier gleich wieder die Botschaft, natürlich und zum Glück nehmen sich ja nicht alle Menschen mit einer Depression das Leben. Und auch nicht alle sind suizidal. Aber was Joyner beschrieben hat, sind dieses Gefühl, für andere eine Last zu sein, es ist sehr stark ausgeprägt, gerade wenn man in der Depression steckt. Parallel dazu das Gefühl, nicht dazu zu gehören, also zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft, in einer Beziehung zu stehen. Das haben auch sehr viele Menschen. Aber die dritte Bedingung, die vorliegen muss, ist, er hat das genannt, Capability for Suicide, also die Fähigkeit für eine suizidale Handlung. Und da wird zum Beispiel drunter gezählt, dass man eine veränderte Schmerzwahrnehmung hat, dass man impulsiver ist, dass man überhaupt die körperliche Integrität, dass ich meinen Körper verletzen kann. Wir haben ja auch hier sozusagen eher in uns etwas Schützendes. Wir wollen uns nicht verletzen, ne? Also irgendwo, wenn ich mich schneide, tut's ja weh und ich bin erschrocken und versuche das zu verhindern. Und Menschen, die das aber nicht haben oder wo sich das verändert hat, das sind dann die, die auch die Fähigkeit für den Suizid haben. Und was ja noch in der Frage drinsteckt, ist, dass wir wissen, ein Mensch kann über teilweise Wochen, Monate, Stunden sowieso in eine suizidale Entwicklung kommen. Ganz häufig ist das so, dass die so passiv anfängt, ich kann nicht mehr und das Leben macht keinen Sinn mehr und sich dann immer weiter fortentwickelt. Aber was wir auch wissen aus der Forschung, dass dann von dem Zeitpunkt des Entschlusses, jetzt nehme ich mir das Leben, bis zur Handlung im Schnitt einen Zeitrahmen von 10 Minuten vorliegt.
Das habe ich gerade eben noch gelesen. Ja.
Genau, und das ist diese Zeit, und vielleicht ist mit dieser Frage auch das gemeint, wo der Betroffene oder die Betroffene nicht mehr in eine Reflexion gehen kann. Was da im Gehirn passiert, wissen wir noch gar nicht. Wo dann aber auch alle anderen Faktoren völlig ausgeblendet werden. Ich kriege dann manchmal die Frage, warum denkt er denn nicht an den Lokführer? Ja, weil der in dieser Zuspitzung nicht mehr an den Lokführer denken kann. Das ist nicht mehr möglich. Und hier ist aber die Methodenrestriktion, diese Zugangsbeschränkung, ne, wenn ich dann diesen Zugang zu der Methode verwehre oder nicht ermögliche, das ist die Chance, eben diesen Menschen aus diesem absoluten Tunnel noch rausreißen zu können. Das gelingt mir sonst nämlich nicht. Ne? Aber wenn ich ein Hindernis aufstelle oder wenn ich ihn anspreche oder, sag jetzt mal, sinnbildlich am Schlawittchen packe, dann bekommt dieser Mensch wieder die Chance, aus dieser Einengung rauszukommen. Deswegen ist es trotzdem auch an dieser Stelle sogar noch, ist es möglich, Menschenleben zu retten.
Gibt es, können Sie darüber sagen, wie viele noch erreichbar werden? Weil diese Frage stellt sich natürlich auch jeder Hinterbliebene.
Naja, wenn ich den Menschen treffen würde, würde ich mal behaupten, fast alle. Also das, was wir aus den Studien zur sogenannten Methodenrestriktion wissen, ist, dass etwa 85-95% sich ja nicht das Leben nehmen, weil sie eben in dem Moment dran gehindert worden, es zu tun. Also das sind die, wenn Bauwerke gesichert werden oder wenn andere Zugangsbeschränkungen sind oder wenn jemand durch ein Ansprechen gehindert wird, von einer Brücke zu springen, nehmen sich nur in Anführungsstrichen 5-15% später das Leben, entweder mit derselben Methode oder mit einer anderen. Das heißt, die Mehrzahl der Menschen retten wir wirklich, wenn wir sie in dieser suizidalen Zuspitzung hindern.
Ich meine, einerseits ist das ja eine erstaunliche Information, das mit diesen 10 Minuten, weil alle treibt es um, die Frage, warum an dem Tag, warum in dem Moment? Ich habe von Geschichten gehört, da ist wirklich jemand in dem Moment einfach aufgestanden und hat es dann gemacht. Ne? Also und es war, also das ist ja, dass das ein so kurzes Zeitfenster ist, ist wirklich erstaunlich. Ja.
Genau, das ist kurz, also auch hier wieder, ne? es ist das statistische Mittel, aber das ist ziemlich einheitlich in verschiedenen Studien tatsächlich gezeigt worden, aber das, was vorher schon sein kann, ist, dass es die Entwicklung gab. Was mir immer große Sorge bereitet, sind genau auch diese Berichte von Hinterbliebenen, die sagen, und das glaube ich 1:1, es gab keine Veränderung zum Beispiel meines Partners. Es gab keine depressive Entwicklung, es gab keinen Rückzug, nur all das, was wir so als Warnzeichen ja auch darüber aufklären. Es gab keine Gereiztheit, es gab keine übermäßigen Belastungen und mein Mann ist früh zur Arbeit gefahren und kam Nachmittag nicht wieder. Und wir wissen nicht, was passiert eigentlich in dieser Zeit. Ist es so, 2 Theorien, dass derjenige Suizidalität schon in sich getragen hat, auch als Gedanke, es aber wirklich nicht zeigen konnte. Und warum konnte er es nicht oder sie nicht? Weil Scham, Schuld, was auch immer. Und das Umfeld, auch wir Profis, das wirklich nicht spüren, nicht in der Übertragung erfahren würden. Oder 2. Theorie ist, das ist wirklich etwas ganz, ganz biologisch Determiniertes oder Unterlegtes. Und ich stelle mir sowas vor, wie da wird ein Schalter umgelegt. Ja. Bei einer Persönlichkeit, die vielleicht eher eine ist, die immer ein bisschen schneller, impulsiver handelt, was ja per se gar nicht krankhaft ist, ne, sondern einfach unterschiedliche Temperamentscharaktereigenschaften ist. Was passiert da? Und gab es da noch einen anderen Einflussfaktoren wie, was weiß ich, ich habe eine Flasche Bier getrunken, die dann noch irgendwie zur letzten Enthemmung geführt hat? Ich weiß es nicht. Also tatsächlich ist es diese Gruppe von Menschen auch die, wo ich überlege, wie können wir denn die überhaupt erreichen? Weil das so impulsiv, so unvorhersehbar ist. Und ich habe auch mit vielen Angehörigen, Hinterbliebenen gesprochen, die mir das auch immer wieder berichtet haben. Es war keine Veränderung im Vorfeld zu sehen.
Genau, und deswegen, da wollte ich jetzt gerade Bezug nehmen auf das, was Sie gesagt haben, dass in der Theorie die meisten Suizide selbst in diesen letzten 10 Minuten eigentlich auch noch verhinderbar wären. Mhm. Aber die Umstände, und da reden wir uns immer in diesen Gesprächen den Mund fusselig, in der Praxis sieht es ja ganz anders aus, weil es ist ja, wie Sie sagen, ich weiß gar nicht, ob es darüber Erhebungen gibt, wie viele Suizide geschehen, ohne dass tatsächlich vorher irgendwelche Anzeichen zumindest nicht nach außen gedrungen sind, dass das niemand wahrgenommen hat, dass das wirklich vermeintlich völlig aus dem Nichts geschehen ist. Ne? Also insofern, selbst wenn derjenige depressiv war und nur sich so gut verstellt hat, Da ist ja klar, dass kein Außenstehender, kein Hinterbliebener da etwas hätte tun können, weil wir es einfach nicht gewusst haben. Wir haben es nicht gesehen. Es war auch nicht sichtbar einfach. Ne? Also insofern, da versuche ich immer dann die Angehörigen zu schützen, die, ich gehöre auch dazu, wir drehen uns darum, ach, ich hätte doch und ich müsste doch und ich hätte es aber doch sehen müssen und ich und so weiter. Und nein, wir hätten es nicht sehen können und wir hätten es nicht verhindern können.
Nee, genau.
In der Theorie vielleicht schon, in der Praxis nicht.
Genau, in der Praxis nicht. Und leider Gottes erkennen wir das dann, also sozusagen, das ist ja auch das Thema, was uns in Kliniken beschäftigt, ne, wo wir, und da sind wir ja extrem sensibel. Und da fragen wir ja noch dreimal nach, gibt es denn keine Suizidgedanken mehr? Und trotzdem kommt es dann dazu, dass sich dann jemand im Ausgang das Leben nimmt. Und wir haben immer nur punktuelle Momentaufnahmen mit den Betroffenen. Ne? Manchmal sehe ich gar keine oder kann gar keine Entwicklung sehen, wenn ich eine Person nur, was weiß ich, einmal im Monat sehe, kann ich überhaupt gar keine Entwicklung wahrnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich wirklich auch glaube, dass es Menschen gibt, Betroffene gibt, die das in keinster Weise weder physisch noch mimisch noch irgendwie anders irgendwie nach außen dringen lassen. Und auch selbst ich als Profi das nicht wahrnehmen würde, weil da so eine Mauer drumherum ist, so eine Schutzschicht drumherum ist, was auch immer, und man das nicht absehen kann.
Ja, wovon sicherlich einige veränderbar gewesen wären durch entsprechende Aufklärung.
Ne? Genau, das ist ja die, Frage, wenn ich mir dann wieder anschaue, die meisten Suizide sind die Männer. Und warum erreichen wir die Männer so schlecht? Weil wir erstens immer noch ein tradiertes Rollenbild haben. Und das ist spannend, dass wir zum Beispiel mit unserem HeyLife-Programm in den Schulen gesehen haben, das hilft grundsätzlich Jungs wie Mädchen und stärkt zum Beispiel Hilfesuchverhalten, aber es hilft den Jungs immer noch ein Ticken schlechter als den Mädchen. Das heißt, noch jetzt ist in der Generation der Jugendlichen ein Unterschied zu sehen zwischen, wie bereit ist ein Mädchen, sich Hilfe zu holen und sich um seelische Gesundheit zu kümmern, wie bereit ist ein Junge. Also das heißt, es wird noch ein paar Generationen dauern, bis wir das vielleicht ändern. Und das ist, glaube ich, plus auch da kommen dann biologische Sachen dazu, die sozusagen auch ein bisschen zu Hormonen gesteuert sind. Auch das ist ja eine Rolle. Plus dann tatsächlich bei den Männern auch die gewählte Methode, die ja häufig die letal, die sozusagen tödlichere Methode ist. Aber auch hier, Prävention muss genau Männer adressieren. Und wenn ich überlege, wo erreichen wir die Männer, dann ist es bei den mittelalten bis alten Männern, wo gehen die hin? Die gehen vielleicht mal zum Urologen. Das heißt, die Idee ist, könnten wir nicht die Urologen mit ins Boot holen und Prävention dort stärken? Junge Männer gehen vielleicht ins Autohaus. Könnten wir über Autohäuser vielleicht Prävention fördern?
Fitnessstudio.
In Barbershop, ne, könnten wir Barbershops sensibilisieren dafür und mindestens Informationsmaterial bereithalten. Ja. Auch da gibt es wiederum in anderen Ländern ganz tolle, schon spezifische Programme. Es gibt ein wunderbares, kennen viele das Lied von The Cure, Boys Don't Cry. Und es gibt ein australisches Video, das ist auch im Netz abrufbar frei, die eine Männergruppe zeigt, die sich treffen. Da geht es um das Thema Suizidalität und die haben aus diesem Song Boys Do Cry gemacht. Und das ist so berührend und so gut gemacht. Und ich wünschte, dass wir auch solche Kampagnen viel öfter mal in Deutschland hätten, weil ich schon glaube, dass wir da vielleicht die Männer auch ein Stück anders ansprechen können.
Ja, das glaube ich auch. Zwei Fragen, die man zusammenfassen kann. Einmal genetische Prädisposition, Fragezeichen, und dann noch weiter hinten eine Frage. Was halten Sie von der Theorie, dass Suizid vererbbar ist? Ist ja eigentlich das Gleiche.
Ja, passt ja zusammen. Tatsächlich wissen wir, dass die genetische, also dass Gene beteiligt sind, nicht das eine Gen, sondern eine Kombination von verschiedenen Gen-Loki nennen wir das, also Genorte, die eine Rolle spielen. Es gab frühe Studien, das sind sogenannte Zwillings- und Adoptionsstudien, die eben genau das gemacht haben. Die haben gezeigt, zum Beispiel bei eineigen Zwillingen, wie häufig kommt es da zu Suiziden, bei zweieigen Zwillingen. Und da hat man schon so diese ersten Erkenntnisse, irgendwie müssen die Gene dabei sein. Dann gab es Adoptionsstudien, die genau das untersucht haben. Zwillinge, die getrennt wurden und dann bei biologischen und oder bei Adoptiveltern aufgewachsen sind, welche Rolle spielen oder wo sind dann Suizide aufgeploppt. Allein wenn Sie sich den Stammbaum von Ernest Hemingway angucken, da sehen Sie ganz viele Suizide, da sehen Sie natürlich auch psychische Erkrankungen. Wir wissen heute, dass das genetische Risiko sogar unabhängig von der psychischen Erkrankung determiniert ist, also das Risiko erhöht ist dadurch. Auch das. Und es wird, wir haben so eine, sozusagen so, die Untersuchung zeigt, dass das Risiko bei Angehörigen ersten Grades tatsächlich schon deutlich erhöht ist, nämlich um fast die Hälfte. Heißt aber nicht, will ich gleich dazu gleich entlasten, das ist auch wieder nur ein Risikofaktor. Deshalb ist es aber wichtig zu erfragen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, im professionellen Kontext, gibt es in ihrer leiblichen Verwandtschaft jemand, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen oder das Leben genommen hat? Ich sollte auch mal tatsächlich im Geiste so ein bisschen den Familienstammbaum durchgehen, weil wir denken, wenn wir an unsere leibliche Verwandtschaft denken, denke ich an meine Eltern und vielleicht noch die Großeltern, aber ich denke weniger an Onkel, Tanten und so weiter. Und nach meiner Erfahrung ploppt dann doch immer mal wieder was auf. Da gab es dann doch einen Suizid oder einen Suizidversuch. Und das ist insofern, finde ich, für mich wichtig oder auch für die Arbeit, klinische Arbeit sollte es wichtig sein, als dass wir in der Risikobewertung, wenn ein Betroffener zu uns kommt mit Suizidalität, ich dann dementsprechend, okay, da gibt es auch diesen Risikofaktor, also braucht dieser Betroffene vielleicht ein Stück mehr Versorgung, Betreuung, Begleitung als jemand, der dieses Puzzleteil nicht hat.
Ist aber vielleicht auch teilweise unterschiedlich gelagert, wird man vielleicht auch gar nicht auseinanderklamüsern können, denn es gibt sicherlich Hinterbliebene, so wie mich jetzt zum Beispiel als Tochter, die gar keine, die genau. genetisch jetzt nichts abgekriegt hat, hat aber ja. dadurch, dass was passiert ist, bin ich natürlich in einem Risiko, ne? Also das kann man ja dann gar nicht mehr auseinanderhalten. Was gibt es denn, oder gibt es Forschung darüber, was in den Folgegenerationen, also man sagt ja so im Volksmund immer, ja, das überspringt dann eine Generation und in der zweiten Generation danach. Und das nehme ich tatsächlich auch wahr. Also die Enkelkinder, sagen wir mal, die eigentlich ja davon gar nicht betroffen sind, also in der Praxis zumindest nicht, die aber dann doch wirklich auch psychisch schwer erkranken plötzlich. Mhm.
Genau, also das gibt es sowohl für das Thema psychische Erkrankung als auch für Suizidalität, nicht in einem klassischen Sinne, wie es überspringt immer eine Generation, aber wir sehen diese Muster. Wir sehen, dass sogar mehrere Generationen nacheinander unmittelbar betroffen sind. Wir sehen, dass es dann irgendwie drei Generationen gar nichts gibt und wir sehen auch wieder Fälle, wo das allererste Mal in einer Familie aufploppt, wo das nie ein Thema war. Ne? Also so wie auch bei anderen Erkrankungen, da geht es um sogenannte Spontanmutationen, das heißt, Gene können sich ja spontan verändern. All das sehen wir. Da gibt es kein festes Muster. Wichtig ist zu wissen, es gibt eine genetische Beteiligung. Es ist ein Puzzleteil in dem ganzen Geschehen. Was wir heute ja auch wissen, ist, dass die sogenannte Epigenetik vielleicht sogar einen größeren Einfluss hat. Das heißt, Epigenetik bedeutet, Umweltbedingungen können dazu beitragen, dass bestimmte Gensequenzen ein- oder abgeschaltet werden. Also man hat ja immer gedacht, die Gene sind fest, ne, und ich kriege die, bei meiner Geburt ist mein Gensatz steht fest und dann ändert sich nie wieder was. Aber wir wissen heute, dass die Epigenetik sehr wohl einen Einfluss nimmt. Das finde ich auch spannender wieder für die Prävention, wo wir aber noch zu wenig wissen, weil wir zu wenige sogenannte Longitudinalstudien haben. Das heißt, Individuen von der Geburt praktisch bis ins hohe Erwachsenenalter zu begleiten, ist hochaufwendig. Aber genau die bräuchten wir, um irgendwie auch mal sagen zu können, wie sind denn die unterschiedlichen Wege, dass ein Betroffener entwickelt gar keine psychische Erkrankung, der nächste eine psychische Erkrankung, bei dem kommt Suizidalität dazu, der dritte kriegt gar nichts. Also da wissen wir noch zu wenig, wir wissen auch zu wenig über schützende Faktoren. Was sind denn die Einflussgrößen, die Menschen selbst unter schwierigsten Bedingungen, ich kenne Betroffene, die haben Lebensgeschichten, da denkt man, boah, das kann man fast gar nicht aushalten. Ja. Und da ist Suizidalität überhaupt gar kein Thema. Ja. Und andersrum Betroffene, wo verglichen, ich kann das nicht vergleichen, weil ich finde auch, man kann gar keinen Betroffenen vergleichen, weil jeder Fall einzigartig ist. Aber zum Beispiel von der Schwere der Erkrankung gar nicht, das so schwer ist. Und da ist Suizidalität ganz, 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 ganz oben und ganz vehement und ganz stark vorhanden. Also da wünsche ich mir auch noch mehr Forschung. Was passiert da eigentlich?
Was sagt die Art aus, wie sich der Suizident suizidiert hat? Wie man das beantworten kann. Aber
ja, boah, da überlege ich gerade. Also, dazu fällt mir spontan was ein, dass ich überzufällig häufig in der klinischen Erfahrung gesehen habe, dass zum Beispiel Menschen, die eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis hatten, also wir sprechen da langläufig immer über Psychosen, dass die häufig, habe ich von denen sehr gewaltvolle Suizide erlebt, sehr, sehr schwer, also wirklich, wo man so denkt, das kann man gar nicht erklären, dass ein Mensch dazu in der Lage ist. Das habe ich zum Beispiel, als wenn Sie nach Muster fragen, eher bei diesen Menschen mit den Psychosen erlebt. Nicht ausschließlich, aber eher. Dann, das steckt ja auch vielleicht noch ein bisschen hinter der Frage, sind so Menschen, die Dinge sehr langfristig vorbereiten, wo wir fast sowas wie einen minutiösen Fahrplan haben, wo ich denke, das ist vielleicht eher auch ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal und vielleicht gehört dort auch als Motiv noch ein anderes dazu. Nämlich wir haben ja, wenn wir uns Motive anschauen, warum sich ein Mensch das Leben nimmt, dann kann es Angst sein, Verzweiflung sein, Traurigkeit, Depressivität, aber es kann tatsächlich auch Rache sein. Auch das wird es, oder vielleicht gibt es Zuhörer, die das bestätigen, wo ein Mensch aus einem Rachemotiv heraus sich das Leben nimmt, um dann zum Beispiel seinem Partner zu sagen, guck mal, was du mir angetan hast, jetzt zeige ich dir mal, was das in mir ausgelöst hat. Ja. Auch das gibt es ja bis hin zu politischen Motiven. Ne? Gibt zahlreiche historische Beispiele. Der Pfarrer Oskar Brösewitz, der sich öffentlich verbrannt hat als aus einem politischen Motiv heraus. All das gibt es. Aber auch hier denke ich, unabhängig davon, welche Motive dahinter stecken, es ist nicht die sozusagen das Umfeld, das im Sinne von, dass da irgendwas übersehen wurde oder irgendwas falsch gemacht wurde, ne? Beispielsweise es gab einen Streit und danach ist es zum Suizid gekommen, sondern in dieser Person müssen auch viele andere Faktoren vorgelegen haben, dass sie dann so reagiert hat.
Genau. Aber das gehört eben auch dazu, dass wir eben im Vorfeld überhaupt nicht mitbekommen haben oder nicht wussten, was in demjenigen, in dem Suizidenten vorging. Ne? Es gibt sicherlich auch noch den Faktor der eigenen Bestrafung. So sehe ich das bei meiner Mutter, weil ich weiß, dass dass sie Erhängen ganz völlig undenkbar für undenkbar gehalten hat und hat sie selber gemacht. Und dann fragten sie auch, ja gut, aber ich weiß ja, wie sie sich selber ihr Leben lang gesehen hat und dass da sicherlich nochmal so eine eigene Bestrafung, indem sie diese Brutalität gegen sich selber angewandt hat und so war. Ne?
Genau, das ist spannend, auch sowas Altruistisches, ich opfere mich für andere, das gibt es auch als Motiv und interessant ist, auch das wissen wir aus der Forschung, zum Beispiel der Herr Deisenhammer dazu geforscht, dass es scheint so zu sein, dass sehr viele Menschen eine mit Tode schon verankert haben, obwohl es jetzt gar nicht Thema ist. Also wenn wir jetzt ein Gedankenexperiment machen würden und ich frage jetzt eine Gruppe von Menschen, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Zustand größter Not, Ihr Leben ist nicht mehr aushaltbar, Sie haben keinen anderen Ausweg, außer sich das Leben zu nehmen. Wüssten Sie, wie Sie es tun oder wüssten Sie, wie Sie es nicht tun? Und es scheint so zu sein, dass viele Menschen da schon eine Methode verankert haben. Finde ich total spannend. Ja, warum ist das so? Wissen wir nicht. Ist das eine Lernerfahrung? Ist das ein Modell, was irgendwo gesehen wurde? Was verbinde ich mit dieser Methode? Dass es schnell geht, dass es schmerzfrei ist oder. Aber das ist schon spannend, dass das so verankert zu sein scheint.
Gibt es Erhebungen darüber? Also man weiß ja, okay, wie viel Prozent wählen diese Methode und wie viel Prozent diese? Weiß man aber auch, also ist das nochmal spezifiziert? Also wie viele davon sind Frauen? Wie viele davon sind in der und der Altersgruppe?
Ja, also wenn Sie die Statistiken abrufen, dann kriegen Sie ja auch die Anzahl der Suizidfälle zum Beispiel in Deutschland über die Methode. Und wenn Sie dann wiederum, da müssen Sie aber, das ist ein gewisser Aufwand betreiben müssen, wenn Sie dann runterbrechen würden in die Altersgruppen, das kann aufgeschlüsselt werden. Also diese Daten gibt es, aber die sind, das ist schon auch ziemlich mühsam, die manchmal kostet es auch Geld, also ab bestimmten Variablen, die wir haben, Parametern, muss man dann auch Geld dafür bezahlen, dass man bestimmte Daten bekommt, aber tatsächlich wird das erfasst, weil der Suizid ist eine nicht natürliche Todesursache, das wird auf dem Todesschein oder der Todesbescheinigung so angekreuzt, dann kommt, wird ja die Kriminalpolizei muss gerufen werden, der Staatsanwalt ermittelt und dann wird die Akte irgendwann geschlossen. Und es erfolgt über diese Todesbescheinigung, die werden ja in den Gesundheitsämtern zentral aufbewahrt, erfolgt die Meldung an das Statistische Landesamt und die Landesämter melden das dann irgendwann ans Bundesamt. Das heißt aber, diese Informationen, die sind praktisch über diese Todesbescheinigung, Alter, Geschlecht etc., sind die theoretisch sozusagen, kann man die abrufen.
Ah ja. Wie kann man Pubertät und Depression unterscheiden?
Also da lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster, weil ich kein Kinder- und Jugendpsychiater bin. Und da bin ich auch immer sehr sorgsam, dass ich denke, das ist ja nicht meine, sozusagen, dafür bin ich gar nicht ausgebildet. Aber natürlich ist das Thema Suizidalität lebensumspannend und deswegen kümmern wir uns ja trotzdem ein Stück darum. Ich kann nur sagen, und ich habe 2 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Aber das ist tatsächlich schwierig, selbst für Fachleute zu unterscheiden, was ist jetzt Pubertätskrise oder eine Phase im Rahmen der Pubertät und was ist jetzt behandlungsbedürftige Erkrankung, nicht nur Depressionen, sondern auch andere. Wir wissen, dass 3/4 der psychischen Erkrankungen im Grunde genommen vor dem 25. Lebensjahr starten. Das ist auch gut untersucht. Das heißt, wir müssen wirklich in diesen Jugendbereich sehr, sehr viel mehr Ressourcen stecken, um erstens das gut zu erkennen und so früh wie möglich zu behandeln. Da sind wir schon beim nächsten Problem. Wie ist das System gerade aufgestellt? Weil wir wissen, je früher ich behandle, desto besser ist das Outcome. Und auch diese Trennung, das machen im Grunde genommen am allerbesten sogenannte Früherkennungszentren. Die gibt es in den großen Städten, in vielen psychiatrischen Kliniken, oftmals auch sogar losgelöst davon, um das niedrigschwelliger zu gestalten, ne, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt als Jugendlicher irgendwie schon in die Psychiatrie. Aber dort arbeiten Kollegen und es sind Psychologen, Psychiater und andere Fachgruppen, die sich genau anschauen, welche Symptome Konstellation liegt vor und wie hoch ist das Risiko, dass es, manchmal ist es schon eine Erkrankung, aber wie viel spricht dafür, dass es tatsächlich eine Erkrankung wird und wenn ja, welche, eine Depression, eher eine Psychose und was kann man tun? Und auch hier wieder, diese Früherkennungszentren müssten aus meiner Sicht gestärkt werden.
Ja, dazu passt eine andere Frage ganz gut. Ist es überhaupt möglich, Suizidalität im Vorfeld, also von Kindheit an, zu verhindern? Also, ne, alle Kinder, die man so vor sich hat, ob die schon genetisch vorbelastet wären oder irgendwas Schreckliches in der Kindheit erleben oder ganz gesunde, wenn man das eine Methode mit allen durchführt, könnte man dadurch dann, oder auch bei gesunden Kindern, die vielleicht später erst erkranken würden, verhindern.
Naja, ich denke, einen Teil könnten wir verhindern. Ich glaube, alle können wir nicht verhindern. Das ist so eine Erkenntnis, die ich bisher jetzt hatte. Aber wir könnten mit besserer Früherkennung, einem besseren Begleiten, könnten wir einen Teil verhindern, nicht alle. Also einen Teil, glaube ich, ja doch, da bin ich fest davon überzeugt, das würden wir schaffen.
Ich habe gelesen, dass es auch Suizide außerhalb von psychischen Erkrankungen gibt. Wie ist das gemeint? Ich habe gelernt, dass ein gesunder Mensch nicht in der Lage ist, sich selbst zu verletzen oder umzubringen.
Genau. Also damit ist gemeint, dass ja für die Diagnose einer psychischen Erkrankung müssen ja bestimmte Kriterien vorliegen. Also für die Depression die und die Symptome plus eine bestimmte Zeitdauer. Ich kann nicht sagen, jemand ist depressiv, weil er mal eine Stunde irgendwie traurig ist. Ich überspitze das Ganze jetzt, ne?
Ja.
Und jetzt, wenn wir uns rückblickend Daten angucken von Verstorbenen, durch Suizid Verstorbene, dann finden wir je nach Studienlage manchmal 60, 70, in der einen Kavanagh-Studie sogar bis zu 90%, dass dort rausgefunden werde. Und das ist aber rückblickend, das ist auch die Schwäche der Methode, dass dort eine psychische Erkrankung vorgelegen hat. Das heißt, es gibt eine andere Anzahl von Menschen, zu deren Todeszeitpunkt keine psychische Erkrankung vorgelegt hat, heißt ja aber nicht, dass der oder diejenige nicht belastet gewesen ist oder gerade ein furchtbares Lebensereignis erfahren hat und dann so reagiert, aber eben nicht die Kriterien einer Störung, einer Erkrankung erfüllen würde. Das, was hiermit gemeint ist, ist, dass wir, ich glaube, die Mehrzahl der Menschen schon davon ausgeht, dass sich ein wirklich gesunder Mensch, dass der nicht auf die Idee kommt, sich das Leben zu nehmen. Ne? Und gesund meint natürlich vor allem psychisch gesund.
Genau.
Aber wir haben ja auch Menschen, die haben körperliche Erkrankungen und die können sehr einschränkend sein, ohne dass ich da auch wieder sofort eine begleitende psychische Erkrankung diagnostizieren würde. Die gibt es auch, aber es gibt auch welche, die haben die nicht. Und die werden auch suizidal, auch das kann sein.
Ja, auch da wiederum kann man ja wirklich nichts so verallgemeinern sagen, denn sicherlich ist das ja auch eine charakterliche Grundbeschaffenheit, wenn jemand als Erwachsener, der bisher völlig psychisch gesund war, etwas ganz Schlimmes erlebt und sich dann plötzlich umbringt. Das macht aber jemand anders, der genau das Gleiche erlebt, dann eben nicht. Ne? Also das ist ja auch einfach eine, und da spielt ja psychische Erkrankung sicherlich gar keine Rolle, sondern es ist einfach eine charakterliche Beschaffenheit, oder nicht?
Mhm. Ja. Naja, nicht nur Charakter, sondern auch hier wieder, ne? Ganz viele Faktoren müssen dazukommen. Also bis hin zu biologischen Faktoren, die jetzt gar nicht sonst im Leben bisher aufgeploppt sind. Aber er hat oder sie hat irgendeine biologische Sensibilität dafür. Also auch das kann ja sein. Deswegen sind so, so viele Faktoren. Ich habe dann immer in den Vorträgen so ein Puzzleteil, so ein 3D-Puzzleteil, ne? Die müssen alle irgendwie da mit reinspielen und das sieht bei jedem Menschen anders aus. Und das macht es auch so schwer, vorherzusagen. Wir können einfach, wir sind wirklich schlecht in der Prädiktion. Wir können ein Risiko einschätzen. Wir können anhand eines Risikos auch irgendwie versuchen, unsere therapeutischen Bemühungen anzupassen. Aber wir können immer noch einen Suizid extrem schlecht voraussagen.
Ja. Und ich glaube, das ist wirklich die Krux an der ganzen Sache, ne? Wirklich, was gerade dieses Thema angeht. Bei Krebserkrankungen oder bei so vielen anderen Erkrankungen, da kriegt man dann die Aussage, ja, sie haben eine Überlebenschance von 60% oder da müssen wir dies machen oder das machen. Und da ist es, erscheint es zumindest wahrscheinlich, in Wahrheit ist es sicherlich auch nicht so, aber es erscheint irgendwie logischer und einfacher und bekannter und erforschter. Und aber eben bei Suiziden oder psychischen Erkrankungen, ja, wie Sie ja sagen, spielen 1 Million Faktoren, die bei jedem wieder anders sind, eine Rolle. Und deswegen kann man es nicht verallgemeinern oder es ist so schwer zu erforschen.
Ja, genau. Das Gehirn ist einfach zu komplex. Deswegen, das ist auch so eine Entwicklung, die ich mit Bedauern feststelle, gerade in Deutschland, dass sich sehr viele tatsächlich in dem Fall pharmazeutische Unternehmen aus der ZNS-Forschung, also aus der Forschung, was im Gehirn passiert, zurückgezogen haben, weil das einfach sehr risikoreich ist. Ne? Ich kann das wahnsinnig schlecht planen, vorhersagen, erst recht nicht. Ich hoffe, das ist ja so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir eben tatsächlich hier in der Zukunft über künstliche Intelligenz mehr Fortschritte erreichen, aber momentan passiert das noch nicht.
Kann es möglich sein, Suizidalität auf emotionaler Ebene präventiv entgegenzuwirken?
Naja, das ist ein weites Feld. Was ist damit gemeint mit der emotionalen Ebene? Also, dass Emotionalität oder sozusagen Gefühle im Sinne von, ich nehme Gefühle wahr, ich kann sie artikulieren, ich kann die besprechen, ich kann die irgendwie nach außen bringen, ist immer eine eher nützliche Strategie. Und jetzt gibt es Menschen, die können das nicht, haben das nicht lernen dürfen oder können. Und da ist tatsächlich der Ansatz, sowas kann man lernen. Also auch sowas wie problemlose Strategien. Was tue ich denn, wenn ich wütend werde, ne? Oder ärgerlich oder ganz traurig? Was kann ich dann tun? Da kann man schon Einfluss nehmen. Also, und das ist auch tatsächlich etwas, was diese Psychotherapieprogramme, die ich vorhin erwähnt habe, auch versuchen zu adressieren. Ne? Also die Wahrnehmung von, was passiert da in mir gerade? Wo finde ich oder wo sehe ich vielleicht sogar sowas wie, auch das nutzen wir in der Psychiatrie generell, Frühwarnzeichen, jetzt geht's wieder los und was kann ich dann tatsächlich konkret tun, um nicht in diese Entwicklung zu kommen? Das gibt es ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es so gemeint war, dass man als Angehöriger auf emotionaler Ebene da irgendwie einwirken kann. Ist aber wahrscheinlich ja eben auch nicht so richtig so, weil dieser berühmte Satz, den Theresa Enke gesagt hat, ich habe gedacht, mit Liebe schaffen wir alles, aber eben die Erkenntnis war eine andere.
Genau, aber es ist tatsächlich eher ein schützender Faktor. Also eine soziale Bindung zu haben, eine gute Beziehung zu haben, ist eher schützend, das wissen wir. Das heißt, wenn das auch noch wegbricht, ist das Risiko wieder eher höher. Und das ist aber genau das, was Angehörige tun und leisten können. Und das ist unfassbar viel. Also das ist ja, ne? Also jemanden mitzutragen, zu begleiten, ist unfassbar viel, kann auch echt schwer sein. Aber das ist natürlich so jetzt suizidpräventiv im klassischen Sinne ja auch. Und ich beschreibe das auch immer in meinen Vorträgen, sowas wie Seelsorge. Also eigentlich braucht es gerade in diesem, sozusagen in einem Setting außerhalb von professioneller Hilfe braucht es, geht es sehr häufig in der Suizidprävention um Begleitung von Menschen, denen es gerade nicht gut geht.
Ja, da müssten aber eben, ich meine, da kommen wir wieder zur Aufklärung, da müssten eben alle irgendwelche Werkzeuge und das eben am besten schon im Grundschulalter an die Hand kriegen, ne? Weil ich kann.
Ja. Genau, das kann man nämlich lernen und das gehört für mich genau dazu, das gehört in den Lehrplan.
Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Gibt es einen, das ist jetzt eine von meinen wahnsinnig schlauen Fragen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Kreativität und Depression bzw. Suizidalität? Weil ich entnehme aus diesen ganzen Gesprächen, ich finde das auffällig, wie viele wirklich Künstler oder die sehr kreativ waren oder musikalisch, dass die dazu neigen, psychisch zu erkranken oder sich das Leben zu nehmen.
Genau, also da ist die Grundsatzfrage ja, was ist Erde, Henne oder Ei? Aber das ist tatsächlich eine Beobachtung, da gibt es auch ganz viele Bücher drüber, ne, die so Künstler beschrieben haben und Werke von Künstlern beschrieben haben und wo wir eher glauben, dass Teil dieser Kunst und der Tiefe, die diese Kunst erreicht, aus psychischer Verfassung heraus geschieht, sprich aus einer Depression heraus. Wenn Sie sich Bilder von Menschen anschauen, die eine Depression erlebt haben, haben die für mich zumindest gefühlt eine andere Aussagekraft und eine andere Tiefe als von Menschen. Kann trotzdem super gut sein, ne? Das soll jetzt irgendwie nicht
was sein,
aber diese Tiefe, die erreicht wird. Also das eine ist, dass sozusagen eine psychische Belastung, Erkrankung, was auch immer vorher da war und Kunst das widerspiegelt. Manchmal ist es aber auch nach meiner Erfahrung einfach Umgang mit Belastung in der Kunst. Also ich kompensiere etwas, ein Leid, ein psychisches Leid, in dem ich kreativ werde, auch das gibt es. Aber ich habe oft erlebt, also gerade im Bereich von bipolaren Störungen, von manisch-depressiven Erkrankungen, die können unfassbar kreativ sein. Also die haben auch, das ist untersucht, das war ja vielleicht auch ein Stück Ihre Frage, sehen wir auch tatsächlich in diesem Bereich von Künstlern, kunstschaffenden, kreativen Menschen tatsächlich, dass die auch ein Ticken ein höheres Risiko haben.
Genau. Ja, weil meine Wahrnehmung ist einfach, das sind so, die, wo schon als Kind in der Kindheit auffällig ist, dass die sehr weich sind und eben da schon auffällig kreativ sind und so weiter, dass die dann so im späteren Leben eben dann erkranken und dann Suizid begehen.
Genau, soll aber bitte im Umkehrschluss nicht heißen, dass nicht jeder Kreative, wenn wir kreative Kinder vor uns haben, wir alle in Panik geraten, um Gottes Willen, das ist ein gefährdetes Kind. Nein, gar nicht. Nee, also von den 500 Kindern, die kreativ sind, werden ja nicht alle später psychisch krank oder suizidal. Ne?
Ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es da irgendwelche Erhebungen drüber, dass das irgendwie bei vielen Suizidenten dann auffällig war, dass die eben sehr kreativ war. Eine andere Sache, die ich persönlich wahnsinnig auffällig finde, die aber auch logisch mir erscheint, ist so eine Rastlosigkeit. Ist das ein Merkmal oder ein Hinweis oder ein Vorbote von Suizidalität?
Auch nicht bei allen nach meiner Erfahrung, aber tatsächlich das eine Gruppe, wir haben ja bei den, also wenn ich wieder an eine Depression denke, haben wir durchaus depressive Menschen, die liegen fast nur noch im Bett und können sich gar nicht mehr aktivieren und kommen gar nicht mehr raus. Und wir haben so eine Form von unruhig agitierten Depressionen, nennen wir das, die so ständig wie unter Strom stehen, Anspannung, überhaupt nicht ruhen können. Und tatsächlich ist das Suizidrisiko bei denen, bei der zweiten Gruppe höher. Ja. Und ich glaube persönlich, wenn ich mit Betroffenen gesprochen habe, ist es so eine, vor allen Dingen, wenn es so eine quälende Unruhe ist, das ist etwas, was scheinbar das, nicht scheinbar, was das Suizidrisiko wirklich auch noch befördern kann. Deswegen ist es gut, wenn man das sozusagen beobachtet, auch klinisch beobachtet, auch genau da zu schauen, was kann da helfen. Das kann eben auch manchmal ein Medikament sein oder sollte vielleicht sogar manchmal ein Medikament sein, weil das auch wirklich ein quälender Zustand ist. Aber nicht im Sinne eines stetigen, also wir können nicht sagen, immer wenn ein Mensch unruhig wird, ist das ein Hinweiszeichen darauf. So wiederum würde ich es nicht formulieren. Ne? Bei einigen Betroffenen sehe ich das, aber bei anderen kommt das auch nicht vor.
Nee, das ist ja auch eher so eine rückblickende Erkenntnis, dass viele von denen, die dann Suizid begangen haben, ihr Leben lang wahnsinnig rastlos waren. Aber eben aus dem Umstand heraus sicherlich, dass sie eben gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Und um sich selber dafür oder um sich nicht damit befassen zu müssen, stürzen die sich von einem ins andere und können halt nie mal rasten oder ruhen. Ne? Ja. Gibt es Statistiken über vorherige Suizidversuche? Wie viele Suizidenten hatten bereits Versuche? Wie hoch ist die Gefahr, dass es jemand wieder versucht?
Die gibt es und da sagen die Daten, dass wir etwa, also auch kommt auf die Studie an, bis zu 15% der Menschen, die einen Suizidversuch getan haben, später durch einen Suizid sterben. Deshalb ist tatsächlich auch ein Suizidversuch in der Vorgeschichte immer noch unsere stärkste Vorhersage. Option, ne? Also auf die Menschen müssen wir besonders gut aufpassen. Denen müssen wir auch ein Angebot machen. Andersrum, aus diesen rückblickenden Studien wissen wir, dass von den Menschen, die sich das Leben genommen haben, 40% in der Vorgeschichte einen Suizidversuch hatten. Ja. Auch hier wieder, ne? Wenn es schon mal zu einem Suizidversuch kam, dann ist diese Schwelle einmal überschritten worden, die bis hin zur körperlichen Integrität, bis hin zum Aussetzen, ich habe das an anderer Stelle schon beschrieben, von all den Schutzinstinkten, die wir in uns haben und Reflexen, die wir in uns haben, über diese Schwelle sind wir drüber gegangen oder die Betroffenen. Und es scheint so zu sein, dass dann sozusagen in der Folge mit ähnlichen Konstellationen, Belastungsfaktoren, was auch immer, dann dieser Weg auch fast wie leichter gebahnt ist. Ne? Also deswegen ist das. Und wir haben, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, ist tatsächlich Zustand nach Suizidversuch in dem ersten Jahr das Risiko, wenn man mich jetzt sehen würde, würde ich so eine abfallende Kurve zeigen, tatsächlich in diesem allerersten Jahr noch deutlich erhöht. Die sinkt dann weiter über die Lebensspanne, aber die bleibt tatsächlich immer ein Ticken höher als verglichen jetzt mit der Allgemeinbevölkerung, die nie was damit zu tun hatte.
Ja, glaube ich. Glauben Sie, dass Jugendliche in der heutigen Zeit gefährdeter sind?
Naja, also so instinktiv würde ich sagen, ja. Mhm. Und nun wird aber, wenn wir jetzt eine Zeitreise machen würden vor 200 Jahren, würden vielleicht die Erwachsenen auch sagen, oh Gott, unsere Jugendlichen sind jetzt besonders gefährdet. Weil natürlich alles, was so in gesellschaftlichen Entwicklung ist, in jeder Epoche irgendwie unfassbar zu sein scheint. Das, was wir aber deutlich sehen, ist ja tatsächlich Corona-Zeit-Zunahme der psychischen Belastung. Das ist ja gut untersucht worden in Studien. Auch der Rückgang, aber nicht dass der Rückgang auf das Vorniveau vor der Corona-Pandemie. Wir sehen, dass sich Umweltbedingungen ändern, die verschärfen. Und da wissen wir seit Emil Durkheim, dass auch die einen Einfluss auf die Suizidalität haben können. Das heißt, wenn ich jetzt mal versuche, ganz neutral, sachlich von außen drauf zu gucken, würde ich denken, ja. Andererseits wachsen oder sind die heutigen Jugendlichen wieder in ganz anderen Settings groß geworden. Beschützter, geschützter, konnten sich besser entwickeln und all das, was man ja wieder, wo man postulieren könnte, ist vielleicht auch eher was Schützendes. Ja. Das heißt, es ist nicht ein Selbstläufer, heute zu sagen, die Welt ist so furchtbar jetzt geworden und so schwierig und deswegen werden alle suizidaler, weil es gab auf der anderen Seite ja positive Dinge, also bis hin zu Lebenserwartung und weiß der Fuchs was alles, ne?
Mhm. Ja. Was sagen Sie zu Medikamenten? Sind Nebenwirkungen heutzutage besser? Viele haben Angst vor einer Abhängigkeit. Selbst wenn, ist das ein Problem?
Naja, Medikamente allgemein, das ist ein großes Feld.
Gut, aber wenn derjenige dadurch überlebt, ist ja schon mal gut, ne?
Genau, wenn wir jetzt überlegen, Einfluss von Medikamenten auf Suizidalität, dann haben wir insgesamt drei Faktoren zu berücksichtigen. Der eine ist, dass Medikamente als Suizidmittel genommen werden.
Ja.
Und als praktisch zweithäufigste Methode in Deutschland eher auch von Frauen verwendet und üblicherweise wird dann auch das genommen, was in der Hausapotheke zur Verfügung steht. Das sind häufig sogenannte Mischintoxikationen. Mhm. Und am häufigsten werden natürlich Mittel verwendet, die eigentlich als Beruhigungs- und Schlafmittel gelten, weil ich die Vorstellung habe, wenn ich dann einschlafe und dann sterbe, dann ist es sozusagen gut. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass Medikamente vor Suizidalität schützen können. Da gibt es sehr, sehr, sehr valide und robuste Daten von dem Medikament Lithium. Das ist ja eines der alten Medikamente in der Psychiatrie, ein Salz, was tatsächlich zum Beispiel in Atacama in Chile abgebaut wird und wo der Großteil in die Industrie geht, in unsere Akkus, aber eben auch ein Teil als Medikament aufgearbeitet wird. Das ist ein super, super spannendes Medikament und ich finde immer noch eines der besten, welches wir haben, auch wenn das schon ein uralt Medikament ist. Und hier zeigt die Datenlage bis hin zu Studien im Trinkwasser, wo wir Spuren nur von Lithium haben, dass es Menschen zu schützen scheint vor Suiziden. Auch kein Wundermittel, hilft auch nicht jedem, aber tatsächlich, wenn ich ein hohes Suizidrisiko habe, könnte ich Lithium einsetzen. Das muss der Arzt dann wissen, dass es Off-Label ist. Das heißt, es gibt keine Indikation dafür, aber die Datenlage ist echt unfassbar stark und wie selten in der Medizin. Es gibt ein anderes Medikament für die Schizophreniebehandlung, das ist Clozapin, das hat es auch gezeigt, nicht ganz so deutlich, weil es nicht so viele Forschungen gibt, aber auch da sehe ich den Effekt. Und das Ketamin, was jetzt so ein bisschen, ist ja eigentlich ein Narkosemittel, was jetzt aber als Antidepressivum für die Akutbehandlung auch zugelassen ist oder auch für schwer behandelbare Verläufe. Auch da gibt es Hinweise darauf, dass es Suizidalität und zwar akut reduzieren kann. Mhm. Es hat das nicht in den Zulassungsstudien zeigen können, statistisch gesehen. Gleichwohl würde ich hier auch klinisch sagen, okay, es ist ein Versuch wert. Natürlich immer nach Aufklärung, zeitlich befristet, all das. Insgesamt können alle Medikamente Nebenwirkungen machen. Ich muss es einfach immer wieder gut mit dem Patienten besprechen und ich sollte es gut strukturiert machen und ich sollte auch immer die Patienten gut aufklären. Ich finde, das gehört zu einer guten Psychiatrie dazu. Andererseits werden in anderen Fachdisziplinen, ob das der Hausarzt ist oder wer auch immer, werden manchmal Medikamente völlig unkritisch rausgegeben, wo ich denke, boah, da wäre ich viel, viel besorgter, was da mit meinem Körper passieren kann. Ich finde schon, dass der Großteil der Psychiater da eher sehr besorgt und auch vorsichtig ist. Mittel, die häufig verwendet werden, und das spricht ja das mit der Abhängigkeit ein, die sogenannten Benzodiazepine, was so Beruhigungsmittel sind und angstlösende Mittel, da wissen wir ziemlich gut aus den Daten, dass die nicht vor Suizidalität schützen, die verhindern das nicht und trotzdem geben wir sie häufig gerade zu Beginn einer Behandlung, weil die eben Angst lindern, weil die Anspannung hindern und das ist ja auch ein Ziel.
Genau.
Aber das ist ganz richtig, die eben nicht langfristig, weil die könnten abhängig machen und dann treibe ich den Teufel mit dem Belzebub aus. Das sollte ich möglichst nicht tun. Mhm. Aber zeitlich befristet, finde ich, kann ich heutzutage alles tun, alles im Sinne von natürlich mit dem Patienten entschieden und Indikationen bestehend. Aber es ist immer eine Chance. Ich bespreche mit dem Patienten immer, es ist eine Chance, es zu versuchen. Wir wissen vorher nicht, auch hier wieder, ne, wir wissen vorher nicht, hilft dieses Mittel diesem Patienten oder eben auch nicht, wird es vertragen. Und es sind keine Wundermittel, wenn wir uns so Responseraten angucken, das heißt das Ansprechen zum Beispiel auf antidepressive Substanzen, dann ist das schon auch sehr ernüchternd. Und das ist die letzte Gruppe, die ich noch erwähnen würde, die Antidepressiva, die natürlich auch sehr häufig verordnet werden. Da muss ich genau hingucken, welchen Altersbereich ich zum Beispiel analysiere. Im jüngeren Erwachsenenbereich muss ich eher sorgsamer sein. Mhm. Tatsächlich ist da Suizidalität kann ein Problem werden, steht auch in jedem Beipackzettel drin. Im Altersbereich scheint es tatsächlich auch eher wieder einen schützenden Effekt zu haben. Also da muss ich wirklich genau hingucken, welche Studien hat was wen untersucht. Mhm. Es ist nicht so, dass Antidepressiva Teufelzeug sind und die nicht mehr verwendet werden sollten. Ich bin froh, dass es sie gibt, ja. Aber es ist auch nicht unkritisch zu sehen. Das muss ich auch sagen. Es sind keine Wundermittel.
Naja, und aber im Laufe der Jahre, weil hier war ja eine Frage, ob sich die Nebenwirkungen besser gebessert haben im Laufe der Jahre.
Ja, die sind besser geworden. Ja. Also wenn ich noch die alten Substanzen sehe, wo dann extreme Mundtrockenheit und Schwindel und
Müdigkeit und ich weiß
Müdigkeit nicht. Und sowas. Mhm. Die Substanzen gibt es heute alle auch. Aber hier haben wir ja eine andere Haltung. Ne? Hier klären wir heute besser auf. Hier sind wir sorgsamer im Monitoring, im Begleiten. Und ja, mein alter Pharmakologieprofessor hat immer gesagt, ein Medikament, was keine Nebenwirkung macht, macht auch keine Wirkung. Das kann ich heute so nicht stehen lassen, aber die auch hier diese Einzelfallentscheidung, wenn ich eine super Wirkung habe und ich endlich aus dieser schwersten Depression rauskomme, bin ich vielleicht auch bereit, eine geringere Nebenwirkung zu tolerieren, weil ich denke, boah, nee, ich bin so froh, dass ich aus dieser Depression rauskomme. Aber sobald die Waage andersrum ist, wird es schwieriger. Ich nehme und ich verdenke auch keinem Betroffenen, eine Pille nicht mehr zu nehmen, wenn die Nebenwirkungen wirklich gravierend sind. Und wenn es dann aber nicht besprochen wird im Arztkontakt, dann ist es schwierig. Das heißt, ich ermutige immer alle Betroffenen wirklich ansprechen. Wir können Nebenwirkungen nicht per se sehen, sondern wir müssen danach fragen und oder die Betroffenen sollten es uns bitte berichten. Und dann sollten es die Ärzte auch ernst nehmen.
So, jetzt kommt eine Frage, über die rede ich auch in jedem meiner Gespräche und ich habe es auch schon tausendmal beantwortet, weil selbst ich als Laie weiß die Antwort. Aber jemand, der es androht, wird es nicht tun. Stimmt nicht. Richtig?
Genau. Ja, das ist
einfach falsch, ne?
Ja, das ist wirklich falsch. Das ist so dieses Hunde, die bellen, die beißen nicht. Ja. Wenn jetzt ein Hund bellen auf mich zukommen würde, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass er nicht beißt. Das wäre mein Bild dafür. Ja. Auch hier sagt die Wissenschaft ganz klar, dass die allermeisten Menschen, je nachdem, in welche Studie ich reingucke, 60-70% es in irgendeiner Art und Weise vorher angekündigt haben, aber nicht immer ganz klar. Die sagen nicht, ach, ich will mir jetzt das Leben nehmen, sondern die machen manchmal sozusagen so versteckte Andeutungen. Ach, das macht doch alles keinen Sinn mehr oder
ich kann nicht mehr
oder jetzt ist Schluss oder irgendwie sowas. Mhm. Da kann ich es dem Umfeld wiederum nicht verdenken, wenn die das erstens gar nicht registrieren und oder zweitens gar nicht groß nachfragen wollen, weil eben die Situation gerade schwierig ist und es logisch zu sein scheint, dass derjenige gerade so einen Satz macht. Aber auch hier können wir die Kompetenz auch bei Laien schon erhöhen und sagen, okay, wenn ihr solche Bemerkungen hört, dürft ihr nachfragen. Ihr dürft fragen, du, wie meinst du das? Das macht mir jetzt gerade irgendwie Sorgen. Kannst du mir das erklären? Was meinst du mit der Aussage? Und allein da wäre schon viel gewonnen, weil dann die Betroffenen überhaupt die Möglichkeit haben, das Thema anzusprechen.
Ganz genau. Und da sagen Sie was ganz, ganz Wichtiges, weil die Allgemeinheit denkt ja immer, nein, bloß nicht jemanden ansprechen, weil dadurch können wir seine Gedanken ja vielleicht noch verstärken. Ist eben einfach auch falsch. Ne? Also immer ansprechen und
Immer ansprechen. Natürlich irgendwie nicht so, ich stehe in der Türrahmen und sage, willst du dir das Leben nehmen? Sondern das ist auch wieder was. Ne? Lebenskompetenz, Kommunikation mit anderen Menschen. Und das Wesen der guten Kommunikation ist erstens in der Ich-Botschaft. Ich sehe, dass du dich verändert hast. Ich merke, dass du es dir nicht gut geht. Ich mache mir Sorgen. Magst du mir etwas darüber zu erzählen? Ne? Nicht du hast oder du musst oder sowas, sondern ich. Und ich betone, ich mache mir Sorgen, ich sehe, es geht Ihnen nicht gut. Können Sie mir schildern, wie Ihre aktuelle Lebenssituation ist? In der Regel wird ein Betroffener relativ unkompliziert über bestimmte Belastungen berichten. Boah, mein Chef hat mich genervt, ich habe gerade meinen Job verloren, meine Ehe ist gerade im Eimer oder was auch immer. Und dann kann ich auch als Laie sagen, und ich baue diese Brücke häufig so, Mensch, wenn es gerade so schwierig ist, ist in deinem Leben, gibt es da so, denn da auch Gedanken, dass das Leben keinen Sinn mehr macht? So, ne? Ich fange immer mit dieser Sinnfrage an, weil nach meiner Erfahrung ist diese, gibt die einen guten Zugang zu diesem Thema von, da könnte was Suizidales sein. Und dann darf ich auch als Laie, wenn dann derjenige sagt, ja, diese Gedanken gibt es, darf ich auch als Laie fragen, also ich sehe erstmal, es geht dir schlecht, du hast sogar Gedanken, dass dein Leben keinen Sinn mehr macht. Magst du mir mehr darüber erzählen? Gibt es da Gedanken, wie du dir das Leben nehmen möchtest? Wie oft kommen die Gedanken? Sind die ständig da oder kommen die mal und gehen wieder? Und dann dafür sorgen, dass derjenige in das Hilfesystem kommt. Das ist die größte Kraft, die wir haben im Laienbereich, dass man Angehörige hat oder Freunde hat, die dafür sorgen, dass derjenige in das Hilfesystem kommt. Weil diejenigen haben ja selbst oft keine Kraft mehr.
Genau, aber da höre ich jetzt ganz viele Angehörige schon schreien, ja, haben wir doch alles versucht, es gibt aber keine Plätze und das ist doch alles so schwierig und so weiter. Was wäre Ihre Anlaufstelle Nummer eins, wenn man jetzt ewig erst auf ein, also ich meine klar, wenn natürlich akute Suizidalität vorherrscht, dann bringt man denjenigen in die Klinik, aber ja. Gut, das ist wahrscheinlich die.
Genau, das andere ist, dass wir die 116, 117 haben als sozusagen ja gesetzlich verankerte Telefonnummer, die schon dafür sorgen müssen, und das klappt ja auch, dass innerhalb von 6 Wochen ein Facharzttermin da ist. Das ist dann nicht der Wunschfacharzt um die Ecke, sondern der kann unter Umständen auch weiter weg sein, aber damit bin ich im Hilfesystem.
6 Wochen.
Wie bitte?
In 6 Wochen, innerhalb von 6 Wochen.
Genau. Okay. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich auch hier wirklich versuchen sollten, und die müssen wir aber auch berufspolitisch stärken, die Hausärzte mit ins Boot zu holen, weil die Hausärzte die häufigsten Kontakte auch im Vorfeld eines Suizides sind, auch das wissen wir aus den Studien. Und der Hausarzt zumindest ja schon Bestandteil des Hilfesystems ist, ne? Und wenn der Hausarzt, wenn wir dem erzählen, ich mache mir große Sorgen um meinen Mann, der hat Suizidgedanken, dann glaube ich schon, dass die meisten Hausärzte sagen würden, boah, gehen Sie, nicht nur sagen würden, gehen Sie mal zum Psychiater, sondern, die kennen ja die Lage auch, sagen würden, okay, ich rufe mal eine Ambulanz an und gucke, dass Sie sich dort vorstellen können. Oder. Ne? Also dann ist mir, begegnet mir immer wieder, dass viele Menschen nicht gut genug darüber Bescheid wissen, welche anderen Hilfemöglichkeiten bestehen. Also ich frage selbst im Profibereich, wenn ich die Frage stelle, kennen Sie U25 als niedrigschwelliges Angebot für die unter 25-Jährigen, kriege ich auch nicht, gar nicht so selten Kopfschütteln. Selbst Profis wissen nicht, dass es U25 gibt. Viele wissen nicht, dass es Manu gibt. Das ist das Pendant zu U25 für den Erwachsenenbereich, praktisch für alle, die über 25 sind. Und das sind auch keine Wundersachen im Sinne von, es kann sein, dass die gerade keine Kapazität haben, dass ich eine rote Ampel kriege, aber ich kann mich anmelden und dann kriege ich den nächsten Slot und habe dort eine sehr, sehr niedrigschwellige Begleitung, im Übrigen genauso wie die Telefonseelsorge und diese Sachen, Krisendienste, wo ich aber immer wieder erfahre, diese Hilfsmöglichkeiten wären nicht gut genug bekannt. Oder die sind nicht gut genug bekannt. Nee, und genau. Auf die würde ich auch immer verweisen. Und das auch zu probieren natürlich.
Ja, genau. Jetzt kommt eine Frage, die ist, glaube ich, die ist auch sehr allgemein und schwer zu beantworten. Was sagen Sie zu Schuldgefühlen von Angehörigen?
Ja, das ist, die kann ich Ihnen nicht nehmen. Ich würde es gerne, ich hätte gerne ein Mittel, was den Angehörigen die Schuldgefühle nehmen kann und weiß ja wohl, dass das nicht so ist. In der Erfahrung mit der Arbeit mit Angehörigen verändern die sich über die Lebensspanne, aber ich habe oft auch Betroffene, also Angehörige erlebt, deren Angehöriger schon viele, viele Jahre tot ist und trotzdem immer noch ein Schuldgefühl im Raum ist. Und das, da kann ich nur stärken, eigne tatsächlich auch professionelle Hilfe, wenn das übermäßig ist und oder lange dauert, tatsächlich sich auch selbst in eine therapeutische Begleitung zu begeben, damit das bearbeitet werden kann.
Ja, ich sage in meinem laienhaften Verständnis immer, also, wenn jetzt dein Angehöriger an Krebs erkrankt ist, da maßt du dir ja selber auch nicht an, zu sagen, ah ja, aber ich hätte ja dies machen müssen, ich hätte ja das machen können. Also ich weiß immer, dieser Versuch hinkt, aber ich vergleiche es trotzdem immer mit einer Krebserkrankung, ne? Weil du stellst dir ja im Anschluss, wenn derjenige tot ist, auch nicht die Frage, wie konnte der mir das antun? Hat der mich nicht genug geliebt? Ne? Und man maßt sich eben selber auch nicht an, ja, aber ich hätte ja da was helfen können. werden oder so. Also,
genau, genau.
Ja. Was sagen Sie, was kann man als Angehöriger am besten tun für jemanden, der eben schwer erkrankt ist? Wir haben sie ja eigentlich schon beantwortet.
Ja, das, was ich an jeder Stelle sage, ist das Dasein. Ja. Dasein, begleiten und aushalten. Das ist schwer für uns, ne? Weil wir ja in der Regel versuchen wollen, schwierige Situationen irgendwie schnell wegzuhaben und vom Tisch zu haben und ein Problem zu lösen. Und darum geht es in der Suizidprävention nicht, sondern es geht wirklich ums Begleiten. Ums in der klinischen Versorgung reden wir davon, wir sind ich als Ärztin zum Beispiel, ich bin die stellvertretende Hoffnung und die bin ich auch wirklich, sonst könnte ich gar nicht mehr irgendwie meine Arbeit machen. Wir wissen, dass auch schwere Zustände in der Regel zum Glück zeitlich befristet sind, dass die sowieso die allerschwersten Zustände und die Notlagen, die bleiben nicht unendlich bestehen. Man hat manchmal das Gefühl, ne, weil ja auch manchmal kommt zu einer Aneinanderreihung von schwierigen Situationen, aber eine ganz starke Krise, das hält der Körper gar nicht aus. Das hat auch vielleicht Natur, wer auch immer, schon so konzipiert. Es ist ein vorübergehender Zustand und in dieser akuten Zeit eine Begleitung zu haben und mit jemandem in einem Raum zu sein, auf der Couch zu sitzen, was auch immer, da muss ich nichts tun, sondern einfach nur dieses Dasein ist aushalten. Die wichtigste Aufgabe. Und hier aber auch ganz klar das Signal an das Umfeld, wenn das gerade nicht geht, weil es mir selbst zum Beispiel nicht gut geht, dann muss ich das nicht machen. Ich bin nicht so ein guter Begleiter, wenn es mir selber gerade schlecht geht und ich dann am Ende dekompensiere und zusammenbreche, sondern was ich dann tun kann, ist zu sagen, ich wäre super gerne für dich da, weil ich sehe deine Not und es ist wichtig, dass jetzt jemand bei dir ist, aber ich kann es selbst gerade nicht, weil mir geht es nicht gut. Wen könnten wir noch ins Boot holen? Gibt es irgendjemanden, dem du noch vertraust oder gibt es jemanden, den ich anrufen kann? Ne? Also dann dafür zu sorgen, dass jemand anderes das tut, das wäre auch schon unfassbar große Hilfe.
Ja. Das stimmt. So, ich gucke auf die Uhr und die Arme, Sie haben sich schon, oh Gott, Sie müssen ja den ganzen Tag reden. Ich bin ja nicht die Einzige, die Ihnen hier 1000 Fragen stellt. Ne? Deswegen, also ich hätte noch so viele Fragen hier auf meinem Zettel, aber ich werde jetzt noch die letzten 2, 3 Fragen stellen und dann entlasse ich Sie auch.
Okay, gut.
Also, weil ich finde die Frage tatsächlich sehr interessant. Und zwar, jetzt habe ich sie wieder aus den Augen verloren, welche Erkrankungen stehen eng im Zusammenhang mit Suizid? Also hier tritt zum Beispiel ADHS auf oder die Wechseljahre, gut, ist keine Erkrankung, aber ne, gibt es irgendeine Erkrankung, wo besonders?
Ist auch gut untersucht. Tatsächlich sind es die affektiven, also jede psychische Erkrankung per se kann das Suizidrisiko einen Ticken erhöhen. Unter den psychischen Erkrankungen sind es tatsächlich die affektiven Störungen, das heißt die Depression und die manisch-depressiven Erkrankungen, die sind an oberster Stelle und dann folgen aber gleich Substanzkonsumstörungen, also alle Abhängigkeiten, Alkoholabhängigkeit etc. Dann gibt es, das ist ja noch ein bisschen neueres Feld, jetzt mehr und mehr Daten dazu, alles was mit dem Thema Autismus-Spektrumstörung zu tun hat, da wird ein hohes Risiko gesehen in Untersuchungen. Das heißt, da werden wir in der Zukunft vielleicht noch mehr davon erfahren. Und immer dann, wenn Sachen sogar kombiniert auftreten. Also es kommt ja gar nicht so selten vor, in der klinischen Versorgung zumindest, dass jemand mit einer Depression eine Alkoholabhängigkeit entwickelt oder umgekehrt. Jemand ist alkoholabhängig und wird dann depressiv. Oder jemand mit einer Psychose wird im Anschluss depressiv. Und das potenziert das Risiko sogar noch. Ne? Da muss ich also immer, wenn ich sogenannte Komorbiditäten habe, erhöht das Risiko. Am häufigsten, wenn ich jetzt rein in der Epidemiologie gucke und mir Prävalenzzahlen angucke, sind natürlich Angsterkrankungen. Die wiederum haben zum Glück gar nicht so ein hohes Risiko. Also die per se grundsätzlich jede psychische Erkrankung, aber eigentlich zum Beispiel sind Angststörungen, haben nicht ein besonders hohes Risiko. Es sind wirklich die affektiven Störungen, die Depressionen. Und da die eben auch so häufig sind, ist es wichtig, die Versorgung, also da gut aufzuklären, die Behandlung zu verbessern, Stichwort leitliniengerecht, dann kann ich da tatsächlich auch maßgeblich Suizidalität beeinflussen.
Was ist denn mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Das höre ich auch oft, dass Narzissten eigentlich auch relativ suizidgefährdet sind.
Ja, dieser ganze Bereich der Persönlichkeitsstörung spielt dann auch eine Rolle und auch das ist ja häufig in Kombination. Wir haben ja selten, also ein Narzisst kommt zu uns ja gar nicht in Behandlung, ne? Weil er oder sie ist ja per se nicht krank.
Ja.
Aber wenn da Begleitsachen kommen, dann sehen wir sie ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir nicht auch narzisstisch geprägte Persönlichkeiten in der Behandlung haben. Und das ist auch eher ein Verstärker tatsächlich. Und da wiederum sehe ich aber häufig eher dann wieder die Konstellation einer suizidalen Handlung ist eine andere. Also jemand, der schwer depressiv ist und Schuldgefühle oder Insuffizienzgefühle hat, der kann suizidal werden und würde im Zweifelsfall versuchen, sich anders das Leben zu nehmen, als jemand, der aus einer Kränkung heraus bei einer sehr narzisstischen Struktur das tut. Ne?
Ja, ja.
Also da sehe ich eher da als Folge von dieser Störung, aber per se nicht, also das Risiko, habe ich ja gesagt, ist bei allen erhöht, aber nicht, dass da eine maßgebliche Verschiebung dabei ist.
Mhm. Dann steht hier noch Neurodivergenz, vor allem ADHS und Suizidalität. Welcher Zusammenhang besteht hier?
Genau, auch wie ich schon gerade gesagt habe, auch da gibt es einen Zusammenhang im Sinne von, das Risiko ist erhöht. Auch hier wissen wir noch relativ, also sozusagen von der Geschichte der psychischen Erkrankung und der modernen Psychiatrie wissen wir zu den Bereichen immer noch am wenigsten. Also Risiko ist erhöht. Welche anderen Faktoren da eine Rolle spielen und aber auch vor allen Dingen, was genau bei den Menschen eher zu schützen scheint, wissen wir auch noch zu wenig.
Mhm. Genau. Und jetzt die allerletzte Frage, wobei die sich wahrscheinlich auch von selbst beantwortet ist, sind die Wechseljahre, ne? Weil Hormone, die können ja so viele in einem auslösen. Mhm. Sicherlich besteht da dann auch allein dadurch also, bedingt. Ja.
Genau. Tatsächlich sind immer hormonelle Umbruchssituationen. Das ist natürlich die Pubertät, das ist dann Schwangerschaft, Stillzeit, Wochenbett etc. Das sind immer Risikozeiten. Tatsächlich überhaupt für die Ersterkrankung, also dass das erste Mal eine psychische Erkrankung auftritt, das wissen wir. Und tatsächlich sind ja die Hormone grundsätzlich beteiligt. Also bis hin zu, dass die Geschlechtshormone ja auch einen Zusammenhang mit den sogenannten Boten, mit den anderen Botenstoffen haben, mit Serotonin etc. Also da gibt es ja einen Link. Deswegen spielen auch die eine Rolle. Aber auch hier, gerade was die ganze Wechseljahresgeschichte betrifft, wissen wir für so wenig gefühlt. Also wir wissen ganz viel über einzelne Mechanismen, aber gerade die Bedeutung für die Psyche und aber auch, also psychische Erkrankungen wissen wir schon ein bisschen mehr, aber gerade auch für Suizidalität wissen wir noch sehr, sehr wenig.
Mhm. Ja, also kann man zum Abschluss zusammenfassen, es muss noch so viel passieren. Ne, in
es braucht noch ganz viele Professoren und ganz viele Stellen und Forschungseinrichtungen und Zentren, die sich diesem Thema widmen. Ja. Im Übrigen braucht es aber, und das ist natürlich dann auch die Begrenzung, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die immer mehr auf Individualität geeicht ist, die immer nur noch die Autonomie als höchstes Gut ansieht und ich weg von einer solidarischen Gemeinschaft komme, dann kann ich das schlecht, ne? Dann wird das was mit dem Suizidrisiko machen. Ich glaube, wir können nur, also das, was wir gesellschaftlich ändern können, ist erstens uns zu engagieren, zweitens zu schauen, dass wir hoffentlich alle gut und friedlich miteinander leben können. Dann ist das der eine Punkt. Das andere ist, natürlich dafür, sich zu engagieren, Prävention zu stärken, in vielen anderen Bereichen ja auch, aber eben auch für die Suizidprävention. Und dann wird es Menschen geben, die sich leider trotzdem das Leben nehmen. Aber wir könnten, glaube ich, fest, und das hat die WHO ja auch so postuliert, wir könnten die Suizidrate schon auch noch deutlich senken. Die Frage ist, warum kommen wir nicht dazu? Weil es muss da wirklich auch auf den politischen Ebenen noch mehr passieren. Und da gerne engagieren, also mein Aufruf an der Stelle wäre, man darf sich natürlich davon engagieren, wenn ich überlege, die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben hat 40.000 Mitglieder, die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention hat 300 Mitglieder, da frage ich
300?
Mich, was hier verkehrt im System ist, das heißt, wer Mitglied werden möchte, darf das gerne tun. Ansonsten ist es ja tatsächlich auch wieder eine finanzielle Frage, ne? Wie viel Geld die Sterbehilfeorganisationen haben, wie viel Geld haben wir. Und wir machen das im Ehrenamt und die machen das schon auch ganz anders. Mhm. Aber da kann man schon was tun. Aber eben tatsächlich jeder in seinem Bereich hinzuschauen, dieses Stichwort nicht wegzuschauen, sich auch fort- und weiterzubilden, diese Dinge zu lernen, die kann man nämlich lernen, wie ich so ein Gespräch führe, sich dafür einzusetzen, dass in den Schulen da schon was passiert, das kann tatsächlich jeder machen.
Mhm. Das waren wundervolle Abschiedsworte, wie sie tatsächlich in jedem meiner Gespräche stattfinden. Es sagen wirklich immer alle das Gleiche, weil dieser Bedarf so wahnsinnig hoch ist. Aber ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass Sie sich wirklich die Zeit für uns genommen haben. Das bedeutet mir und uns ganz, ganz viel. Und ein riesengroßes Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht begegnen wir uns mal, was das Thema betrifft.
Stimmt, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich danke Ihnen sehr,
Frau Dankeschön.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.